Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir mal Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Stroh? Mhm.
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blasen wir doch rein.
Ihr hört CRE Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pritlaff und die 198. Ausgabe vom CRE wartet auf euch. Und heute geht es um was ganz Schlüpfriges. Diesmal muss einfach mal so ein super Thema daher. Denn die Gelegenheit, darüber zu sprechen, hat sich ergeben. Und es geht kurz gesagt um Porno, Pornografie und alles, was damit verbunden ist. Und da reden wir dann mit Tina. Hallo Tina.
Hallo Tim.
Tina Lorenz, du bist mit dem Thema ein wenig vertraut.
Ein bisschen.
Warum eigentlich?
Gute Frage. Das Thema begleitet mich seit, ich würde sagen, mehr als 10 Jahren. Ich habe damals nach der Schule angefangen zu jobben in einer ganz kleinen Webbude. Die hat Webseiten gemacht, und zwar nicht irgendwelche Webseiten, sondern Porno-Webseiten.
Aha.
Der Chef dieser Bude war ein ehemaliger Werbechef von Procter & Gamble. Der hatte da irgendwie Pampers-Marketing gemacht, und dann hat er sich gedacht, naja, in die Windeln scheißen, das kommt immer, also das ist irgendwie ein Bereich mit Zukunft, aber Pornografie ist noch viel besser. So. Und dann hat er sich selbstständig gemacht mit Pornos und hat dann sich so eine Webbude aufgebaut, und ich habe für den Webseiten gemacht. Das war so meine erste Berührung mit dem Thema.
Wie bist du denn da überhaupt reingeraten?
Durch Zufall. Ich wollte was mit Computern machen nach der Schule, und dann kam es dazu. Und da habe ich halt festgestellt, wie das so funktioniert und dass sehr, sehr viel im pornografischen Bereich einfach auch fake ist oder sich ausgedacht. Also ich habe mir unter anderem, ich habe Bilder gekauft von Bilderwebseiten, habe mir Geschichten ausgedacht und Charaktere ausgedacht habe dann Fanbriefe bekommen auf diese Fake-Charaktere und so. Also das war so ein bisschen.
Warte mal, was war der Inhalt dieser Webseiten?
Das war so Amateurpornografie. So, hallo, guck mich an, ich bin Cindy.
Foto
hier halt
oder Video?
Ja, Foto.
Einfach nur Fotos.
Das war irgendwie späte 90er. Also da war gerade, das war gerade so diese große Zeit der Dialer und so, weißt du?
Mhm.
Das ist alles noch, das ist schon sehr lang her. Und damit konnte man echt Geld verdienen. So mit Affiliate-Links und so.
Okay, also quasi kostenloser Inhalt ins Web, einfach irgendwie Mädchenfotos mit Aussage oder was.
Genau. Und dann Links setzen auf Affiliate-Sachen, und damit konnte man echt Büromiete zahlen dann.
Kauft ihr was wurde denn da verwiesen?
Naja, auf halt kommerzielle Pornoseiten. Also,
ach so, verstehe. Affiliate-Links sozusagen im Porno-Umfeld.
Genau, jedenfalls, das war meine erste Berührung so überhaupt mit dem Thema. Und
was hast du dir dabei gedacht? Also ich meine, was hast du dabei gedacht?
Was hat deine Mutter dazu gesagt? Ja.
Nee, ich meine, was dachtest du so, als das dir klar wurde, dass das jetzt so dein Feld sein wird?
Das war mir in dem Moment nicht so klar. Also, dass mich das jetzt so lange begleiten würde, war zu dem Zeitpunkt noch nicht so absehbar. Aber es war halt immer interessant, und es war immer eine gute Party-Anekdote. Und dann habe ich irgendwann halt angefangen, mich auch wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen.
Ja, okay. Verstehe. Wissenschaftlich.
Ja, so ganz, so richtig. Das ist kein Euphemismus, sondern tatsächlich wissenschaftlich. Ich habe dann meine Magisterarbeit über das Thema geschrieben.
Magisterarbeit in welchem Bereich?
In der amerikanischen Literaturgeschichte. Ich sage leider, weil ich eigentlich Theaterwissenschaftlerin bin. Ich habe in München studiert, und die Münchner Theaterwissenschaftler haben gesagt, um Gottes Willen, das P-Wort, das darfst du nicht erwähnen. Du darfst über Körperarbeit in der Performance-Kunst reden, aber nicht über das P-Wort, und um Gottes Willen keine Bilder. Die Professoren müssen das noch lesen. Also Das ging dann nicht, weil diese Art von Selbstzensur fand ich nicht schön. Deswegen bin ich zu den Amerikanisten gegangen, das war damals mein Nebenfach. Und die haben halt gesagt, ja, das ist uns total egal, komm halt, das kriegen wir schon hin. Und dann konnte ich da meine Magisterarbeit schreiben und der Prof dann hat gesagt...
Was war denn dann der Titel dieser Arbeit?
Der Titel war tatsächlich The Body in Pornography, Corporal Reality as a Site of Loss. Es ging um pornografische Körper, erotische Körper, es ging um Körperselbstbild, die Verbindung zwischen dem Zuschauer und dem Darsteller und der Darstellerin im Pornofilm. Und ich habe mich in der Magisterarbeit auch ganz viel mit viktorianischer Pornografie beschäftigt, also mit schriftlicher Pornografie. Ich war dann forschen im größten Porno-Institut der Welt, im Kinsey-Institut in Bloomington, Indiana. 5 Wochen lang Bücher mit mysteriösen Flecken an den spannenden Stellen durchblättern. Das war fantastisch.
Mysteriösen Flecken?
Na ja, klar. Wenn es so richtig zur Sache ging, dann waren die Seiten verklebt. Und so. Ja, so.
USA.
Ja, nee, 100 bis 200 Jahre alte Spermaflecken und so. Das.
Ach, die Überklebung, verstehe, alles klar.
Ja, ja, das war fantastisch.
Wie groß war dieses Archiv? Also
Das ist sehr groß. Also es gibt eigentlich, also alles, was sie, also sie haben die Klassiker und so, sie bemühen sich ja seit den 1950ern, seit Alfred Kinsey tatsächlich dieses Institut gegründet hat, bemühen sie sich um eine möglichst vollständige Abbildung der Literatur und filmischen Artefakte. Sie haben eine sehr, sehr große Stummfilmsammlung, eine sehr große Sammlung von Werken aus der Libertinage und viktorianischen Pornografie. Und sie sind tatsächlich immer noch gefördert. Also das ist das in Amerika das einzige Institut, das halt diese Sammlung auch aus Staatsgeldern tatsächlich anhäufen darf.
Mhm. Weil ansonsten ist ja die Prüderie ganz gut verbreitet, oder?
Geht so. Also das ist halt so ein bisschen die berufen sich halt auf Freiheit der Wissenschaft und das ist auch an der Uni angegliedert. Was heißt Prüderie? Also Pornografie ist halt immer ein Teil unserer Kultur schon immer gewesen, der so ein bisschen unter ferner liefen und unterm Radar lief, ne?
Mhm. Ja. Okay. Das bringt uns im Prinzip ja, also mich zumindest, auf die Frage, seit wann gibt's denn das?
Pornografie.
Ja. Ist das wieder so wie immer? Also gab's schon immer?
Ja.
Oder?
Also ich glaube, es gibt.
Muss auch damit mal angefangen haben.
Es gibt Darstellungen von, erotische Darstellungen gibt es, solange Menschen existieren. Also die Venus von Willendorf ist da zum Beispiel so ein Beispiel aus der Steinzeit oder Bronzezeit. Aber das Wort Pornografie hat seinen Ursprung im Griechischen als Pornographos. Und Pornographos ist tatsächlich das Schreiben über Prostituierte. Also die Prostitution selbst hat einen anderen Wortursprung, aber das Schreiben über Prostituierte, das war damals im antiken Griechenland mit Pornographos gemeint. Mhm. Und das beinhaltete alle schriftlichen Werke über die Ausübung des Berufes, über die Prostituierten selber und auch Darstellungen von Prostitution.
Mhm.
Nicht so unbedingt das, was wir jetzt unter Pornografie verstehen würden, aber die antiken Griechen hatten auch so ein bisschen anderes Verhältnis zu erotischen Darstellungen im öffentlichen Raum, sage ich mal. Jeder, der sich mal angeguckt hat, was in Pompeji zum Beispiel, was sie da ausgegraben haben, es gibt einen Fruchtbarkeitskult, der den Gott Priapus im Mittelgrund hat. Priapus, solltet ihr alle mal googeln und sich also euch die Bilder angucken, das ist fantastisch. Priapus ist ein Gott mit einem so großen Gemächt, dass es auf Rädern getragen werden muss. Also der hat einfach einen sehr großen Schwanz. Das ist also so meterlang im Vergleich zu ihm. Also,
oh, wow.
Das ist Priapus, der Fruchtbarkeitsgott. Und Gemälde von Priapus hingen nicht nur in griechischen Bordellen, sondern halt auch im öffentlichen Raum. Und
gute Güte, ich schaue hier gerade auf Bilder, meine Herren.
Ja, also das ist explizit. Also wir würden das heute als explizit obszön pornografisch bezeichnen. Die Griechen hatten da jetzt nicht so die Probleme damit.
Ja, aber ich meine, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen ausgedacht. Oder gibt es irgendwelche Berichte, dass es den...
Naja, also es gibt, was wir haben, ist...
Na cool, ich meine, es ist ein Gott. Also da können sie ja viel
Das ist richtig. Allerdings, was wir haben, ist...
Beschützer von Vieh, Schafen und Ziegen.
Hm. Ja, der, ja.
Okay.
Genau, wir haben aber natürlich Literatur und auch Gedichte aus der Zeit. Also wir haben römische Gedichte und griechische Gedichte. Und diese Gedichte aus der Zeit sind sehr explizit teilweise. Und zum Beispiel gibt es aus Pompeji, Pompeji ist übrigens ein Ort in Italien, aber es gibt da Graffiti. Sie haben Graffiti an den Wänden gefunden. Und ich kann mal ein paar vorlesen. Es gibt nämlich ein wundervolles Buch von Reklam. Das heißt, glücklich ist dieser Ort, 1000 Graffiti aus Pompeji.
Also ich meine, diese griechische und italienische Kultur hat sich ja da ohnehin extrem gegenseitig beeinflusst. Also der Begriff kommt aus Griechenland, genau, und war Schriften über Prostituierte. Aber ich meine, war das dann sozusagen im Sinne von, so haben sie es genannt. Und es war im Prinzip schon das, was wir jetzt so unter Porno verstehen, dass es sozusagen um erregendes Material geht. Oder hatte das irgendwie so einen wissenschaftlichen...
Nein, also
Hintergrund, dass das jetzt...
Es war anders in der Öffentlichkeit verankert. Es hatte nicht den gleichen Tabuwert, weil, also das sieht man einfach auch mit dem Umgang. Sie hatten einen relativ, wir würden sagen, einen relativ modernen Umgang damit. Also sie hatten eine Fäkalsprache, die sie benutzt haben im umgangssprachlichen Bereich. Das sieht man, wie gesagt, an diesen Graffiti. Zum Beispiel...
Graffiti, ja. Wo?
Ja, also das Niveau, ich meine, das ist so ein bisschen wie, hier habe ich gefickt am 14. und 21. August. Jucundus leckt Rusticas Fotze.
Das ist jetzt wieder aus Pompeji.
Das ist Pompeji, ja, okay. Ja genau. Mhm. Also Fortunatus, süßes Seelchen, harter Stecher, dies schreibt, wer es wissen kann. Ja, Medusa, Fickmaus und so. Also das sind alles so, das sind Graffiti aus von
Was zitierst du da gerade für ein Buch?
Das ist dieses 1000 Graffiti aus Pompeji von Reklam. Das ist ein Buch.
Glücklich ist dieser Ort.
Genau, es hat mehrere hundert Seiten und danach kennt man alle lateinischen Deklinationen von Ficken. Kann ich nur empfehlen. Wundervolles Buch.
Ist dick.
Ja, es hat irgendwie mehrere hundert Seiten. Genau, und da sind halt auch Abbildungen dieser Graffiti. Und es ist so, dass ja die Römer und die Griechen, es gab wie gesagt Gedichte, die doch sehr zur Sache gingen, und die Art von Zensur gab es zwar auch, aber es war ein bisschen anders in der Gesellschaft verankert als bei uns oder in der modernen Gesellschaft. Der moderne Begriff der Pornografie kommt tatsächlich so ein bisschen aus dem 19. Jahrhundert.
Ich meine, so auch diese Abbildung von Nacktheit hat ja, ich meine, die ganzen Statuen der damaligen Zeit waren ja nun nicht gerade besonders verhüllt, so hier und da mal ein Schleier, aber ich meine jetzt, dass auch so Götter irgendwie pur nackt gezeigt wurden, war ja eigentlich total Usus, das war ja
also,
die Normalität.
Ja, also Sexualität hatte schon einen Raum im Privaten, das war schon durchaus, also es war nicht so, dass die Leute da durch die Straßen gingen und irgendwie sich wie jetzt beim Karneval in Köln irgendwie Vögeln in die Seitengassen und so. Aber es hatte nicht dieses Tabuisierte, denke ich mal. Also dieser Tabuwert von Pornografie, den kennen wir eigentlich erst, der kommt erst später dazu, weil nämlich Pornografie hatte auch früher unterschiedliche Funktionen. Also sowohl in Griechenland als auch in Rom war Pornografie bis zur Aufklärung ein ganz spezifisches Instrument der Kritik. Das heißt also Obrigkeitskritik, auch Kirchenkritik wurde ganz vermehrt mit Bildern aus dem, was wir heute pornografisch nennen würden, vermengt. Das heißt also, wenn man zum Beispiel die katholische Kirche kritisieren wollte, sagen wir zu Zeiten der Renaissance, hat man das gemacht, indem man gesagt hat, ja, also in den Klöstern, da vögeln sie doch alle einander. So. Und das war tatsächlich eine Art Kritik zu üben, mhm, an der Obrigkeit. Das war nicht primär sich zu erregen daran, natürlich auch, aber nicht primär, sondern es war mehr so dieses, sie sind obszön und sie sind nicht die heiligen Kirchenmänner, als sie sich ausgeben. Also ja. das war damals valide Kritik daran.
Okay. Also da kann man die Leute natürlich immer ganz gut vom Sockel stoßen. Das funktioniert ja eigentlich auch heute noch ganz gut.
Genau, und auch so sagen, naja, vielleicht sind die ja auch mit dem Teufel im Bunde und so, weil ich habe da gehört, ne, und so, und hier ist das Flugblatt und hier ist die
wundervolle Zeichnung. Und denkst du, dass das auch schon bei den Griechen so war. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie das so ist mit Kirche und in Griechenland so. Ich meine, dann so diese institutionalisierte Kirche in dem Sinne hatte ja dann naja, noch nicht so den Platz,
halt,
oder?
Ja, sie hatten halt die griechische Götterwelt natürlich, die ihre Entsprechung in der römischen Götterwelt fand. Und wenn man sich das mal anguckt, also ich meine, da hat ja auch jeder mit jedem. Und Kinder und hier und da und dann entsprang irgendwie hier noch eine Gottheit aus diesem das Kopf. Stimmt. Und Zeus mit dem Schwan und Zeus mit dem Stier und Zeus mit so ziemlich allen und dann kam Hera mit dem Kochlöffel. Naja, also so.
Ging gut ab im Olymp.
Ja, so, also die hatten da auch, ich meine, die durften ja auch, waren ja Götter.
Ja. Das heißt, man hat da auch eigentlich so eher, ich meine, das projiziert ja sozusagen auch das eigene Gesellschaftsbild an der Stelle, wo man sich so die Götter erschafft. Ja. Mag ja immer noch Leute geben, die glauben, dass das so immer so ist und man lernt das dann, aber haben sich ja eigentlich im Prinzip alles ausgedacht. Und dann war das ja so quasi, würde ich mal meinen, so das Abbild auch der realen Gesellschaft in gewisser Hinsicht.
Naja, sie waren da vor allen Dingen insofern ein bisschen frei. Ich meine, kennst du Lysistrata von Aristophanes? Das ist eine Komödie, eine griechische Komödie. Und in Lysistrata geht es darum, die Männer führen Krieg. Ich glaube, es ist irgendwie Troja gegen Athen. Also jedenfalls die Männer führen Krieg gegeneinander. Und die Frauen sagen, ah nee, es ist Sparta gegen, was weiß ich. Jedenfalls die Frauen der beiden verfeindeten Nationen kommen zusammen und sagen, das geht so nicht weiter, die Männer sind weg, das geht nicht, das ist furchtbar. Was machen wir? So, und dann entscheiden sie sich, wir machen jetzt so lange einen Sexstreik, bis die Männer endlich zur Besinnung kommen und diesen verflickten, also diesen Krieg einfach aufhören. Und das machen sie dann auch. Und Lysistrata ist die Anführerin. Und die gehen dann auf so eine Burg und sagen, so, wir haben jetzt so lange keinen Sex mit euch, bis ihr endlich zur Besinnung kommt. Und die Männer sind natürlich, also die, da geht's dann irgendwann nur noch darum, dass die Männer sagen, ich kann nicht mehr. Ich habe irgendwie so einen Druck, das geht nicht. Also da werden Euphemismen rausgeholt, du musst das lesen, das ist sehr explizit. Die Frauen natürlich sagen auch irgendwann, wir können nicht mehr, wir möchten gerne wieder Sex mit unseren Männern. Und Lysistrata ist aber eisern und sagt, nee. Und die müssen sich dann manche schleichen sich dann so heimlich aus dem Schlossdach raus und so um ihre Männer und sagen dann aber auch, nein, erst muss der Krieg aufhören, dann kannst du wieder ran und so. Und die Männer sind irgendwann so verzweifelt, dass sie sagen, okay, alles, was ihr sagt, aber bitte, bitte kommt in unsere Schlafzimmer zurück. Und damit ist dann der Krieg beendet.
Wow.
Also, ja.
Ob das heute auch noch funktionieren würde?
Jederzeit.
Okay.
Ich würde sagen schon.
Okay, also das heißt, diese Schriften über die Prostituierten hatten keinen wissenschaftlichen Grund, so, wenn es Kritik allein ist, weiß ich nicht, ich meine, es wird doch dann schon auch in gewisser Hinsicht so ein Unterhaltungsromanfunktion gehabt haben.
Also, was man halt wissen muss, ist, dass wir aus unserer Sicht sozusagen, wir haben ja so ein bisschen so ein viktorianisches Erbe. Das heißt also, es gibt Wörterbuchdefinitionen, die tatsächlich diese griechische Etymologie heranziehen. Aber zum Beispiel jetzt im 19. Jahrhundert hat dieses Schriften über Prostitution wieder diese ursprüngliche Bedeutung, nämlich vor allen Dingen im Zuge Hygiene und Stadtentwicklung und wir müssen den armen Frauen helfen und so.
Mhm.
Also das gab es dann auch.
Also wenn ich das jetzt nochmal richtig zusammenfasse, also in Griechenland ging es irgendwie los, da kam auch der Begriff her.
Mhm.
Wie so vieles machte sich das in ähnlichen auch im römischen Universum breit, einschließlich dieses Begriffs.
Ja.
Das heißt, der wurde da wie so viele andere Begriffe übernommen und es wurde dann auch im Wesentlichen genauso betrieben. Also waren es dann sozusagen immer noch die Schriften über die Prostituierten, war es überhaupt primär Schriften oder gab es dann auch schon so pornografische Shows oder so, keine Ahnung.
Naja,
so
also
die
es gab
Peepshow irgendwie,
ja, es gab ja vor allen Dingen auch, es gab ja vor allen Dingen dann auch Kaiser und die römische Dekadenz, ja, also die viel zitierte
spätrömische.
Die spätrömische Dekadenz, genau. Nein, aber es gab zum Beispiel Caligula, der ja bekannt dafür ist, dass er tatsächlich ausschweifende Orgien und so gefeiert hat. Aber das war tatsächlich das Vorrecht der herrschenden Klassen.
Mhm.
Das heißt also, Ausschweifungen und auch der Konsum dieser Schriften war natürlich, erstmal musste man in irgendeiner Form des Schriftlichen mächtig sein, also man musste schreiben und lesen können. Und man musste auch die Zeit haben, sowohl das eine zu verfassen, als auch das zu lesen. Das heißt, erotische Schriften oder Schriften mit sexuell expliziten Inhalten war immer in irgendeiner Form so der ja den herrschenden Klassen vorbehalten. Eine ganz, ganz lange Zeit. Eigentlich hat erst der Film das wirklich beendet.
Mhm.
Es gab in der Renaissance gab es einen Mann, der hieß Pietro Aretino. Und der war der Erste, der von sich gesagt hat, er ist Pornograf.
Pietro
Aretino.
Aretino.
Mhm. Aretino war ein, tja, was war er? Er hat geschrieben, er stand auch unter dem besonderen Schutz der italienischen Staatsmacht. Und er war tatsächlich jemand, der sich sehr viele Freiheiten genommen hat. Und Aretino ist bekannt geworden dadurch, dass er Kupferstiche kommentiert hat und mit Sonetten versehen hat. Und diese Kupferstiche, das waren 11 sexuelle Posen, die so ein bisschen erinnerten an das Kamasutra. Also es waren explizite Posen nackter Körper.
Mhm.
Und er hat diese Posen mit Sonetten versehen.
Also Kamasutra ist diese indische Sexakt-Darstellungs.
Ja, es ist vor allen Dingen eine Lehre über das Wesen der Sexualität.
Mhm.
Also es hatte einen, also das Kamasutra hat ja einen pädagogischen Hintergrund so ein bisschen auch, also einen lehrenden Hintergrund.
Okay.
Es ist so die Kunst der Sexualität.
Also Aretino hat jetzt so Kupferstiche, die eben auch so entsprechende Geschlechtsakte zeigten, kommentiert.
Mit Sonetten versehen, genau. Und wer diese Kupferstiche gemacht hat, also die Leute, die diese Kupferstiche gemacht haben, der Zeichner und der Mensch, der diese Stiche tatsächlich gemacht hat, die sind in irgendwelchen Kerkern verschwunden. Aretino hatte das Glück, dass ihm das nicht widerfahren ist. Und deswegen ist Aretino auch der Mensch, zu dem diese Posen, auch dem die zugeschrieben werden.
Mhm.
Und diese Posen sind insofern weltberühmt geworden, weil sie in das populäre Wissen dieser damaligen Gesellschaft übergegangen sind. Das heißt, jeder Mann kannte diese Posen. Und das merkt man daran, es gibt Essays darüber, es gibt Gemälde, die völlig andere Dinge darstellen, aus einer Zeit ein bisschen später. Aretino hat gelebt im 15. Jahrhundert. Die Gemälde sind teilweise aus dem 17., 18. Jahrhundert. Und in diesen Gemälden werden seine Posen rezipiert. Das heißt, es gibt ein Gemälde, da ist ein siegreicher König und ein unterlegener König. Und dieser unterlegene König ist in exakt der gleichen Pose wie die erste Pose von Aretino. Also das ist die gleiche Handhaltung, die gleiche Darstellung. Das heißt,
was für Posen
sind das so? Ich kann dir das mal zeigen. Ich habe das hier.
Du musst das natürlich beschreiben.
Ich muss es beschreiben, genau. Also es sind eigentlich, wie man sich das so vorstellt, eine Frau liegt auf einem Mann.
Mhm.
Es ist alles sehr, ja, also sehr fleischlich. Sie sind nackt natürlich. Für uns wäre das jetzt keine große Sache.
Aber für damalige Verhältnisse war das schon.
Es war halt nackt und sie haben halt Sex und man sieht einen irrigierten Schwanz. Also das ist, man sieht halt schon das, was man sehen muss. So. Hier zum Beispiel. Also sie liegt irgendwie nur noch mit den Schultern auf einem Kissenberg. Hat auch, also ich weiß nicht, ihr Gesichtsausdruck ist irgendwo zwischen entrückt, transzendental und oh, ich falle hier gleich runter.
Mhm.
Er steht irgendwie breitbeinig, weil sonst verliert er das Gleichgewicht, hat ihre Kniekehlen umfasst, ihr eines Bein ist irgendwie so nach oben gen Himmel gereckt und müht sich halt sichtlich irgendwie sein Gleichgewicht nicht zu verlieren. So, das ist halt die elfte Pose. Hier ist zum Beispiel, das ist die erste Pose. Die erste Pose ist, man sieht die Frau von hinten, sie hat ihre Hand, also die sind sehr muskulös immer, beide Menschen sind sehr muskulös.
Ja, ja.
Ihre Hand ist in so einer gebeugten Stellung, man sieht sehr gut ihren Po und ihren Oberschenkel, der sich so rumwickelt um den Oberschenkel des Mannes. Und sie sind in so einer Umarmung, also das ist sehr liebevoll. Ja? Hm. Und das ist, wir würden das jetzt auch gar nicht als so dramatisch empfinden.
Aber die Posen sind, sagen wir mal, sehr eingängig und wenn man sie mal gesehen hat, genau. So, dann wird man sie auch immer wieder entdecken, wenn sie dann später zitiert werden.
Und
so,
hier, ja. Sieht man, also ich beschreibe das jetzt mal, das ist ein Bild, das ist der christliche König fiel unter Pavia. Da hat irgendwie König Pavia wohl offensichtlich gewonnen. König Pavia ist auf dem Pferd. Und hier der christliche König ist hier unten und man sieht, er hat die exakt gleiche Pose wie die Frau in Aretinos erster Pose. Also die Hand ist exakt so angewinkelt, das Bein, auch wieder der muskulöse Hintern.
Verstehe.
So, und das Männer, die Aretinos Posen kannten, konnten das natürlich identifizieren. Das ist natürlich, der König wurde hier als Frau dargestellt. Und das war in der sexistischen Gesellschaft dieser Zeit die unterlegene Pose.
Verstehe.
Ah, das ist eine kulturelle Konnotation. Mhm. Genau, und deswegen kann man davon ausgehen, dass Männer in der Zeit das einfach alles kannten. Weil sonst hätte man das so nicht malen müssen, wenn das keiner versteht, die Referenz. Also wenn das zu in ist, versteht das ja keiner.
Jetzt haben wir eigentlich einen relativ großen Sprung gemacht von den Römern bis in die Renaissance.
Naja, dazwischen liegt das Mittelalter.
Das Mittelalter ist generell eigentlich extrem uncool, oder?
Das Mittelalter ist extrem uncool. Also man weiß auch, in der Pornografieforschung gibt's unglaublich wenig Material zum Mittelalter. Man weiß nur, die Kirche stand über allem. Die Kirche hat auch alles getötet, was in irgendeiner Form obszön war und so. Und Leute, die, wie gesagt, also Aretino im 15. Jahrhundert, das war, ich meine, da war ja die Kirche auch sehr, sehr dominant. Und sie sind alle eingekerkert worden und so, bis auf einige wenige Menschen. Aber da hat nicht viel überlebt, sagen wir mal so.
Das heißt, die Renaissance war auch unter anderem eine Renaissance dieser Kultur.
Ja, genau.
Und ein gesellschaftlicher Aufbruch.
Genau. Und es gab, kennst du den Film Team America? Das ist ja, das ist ja ein populärer Film, animierter Film, ja genau, fuck yeah. Und da gibt's eine Szene, die ich unglaublich schön fand. Und zwar, da sind sie, glaube ich, in so einer Bar und da geht's darum um Pussies, Dicks und Assholes. So dieses irgendwie Dicks fuck Pussies and they fuck assholes too, so it's better to be a dick than a pussy. Und das hat mir so sehr gefallen, weil das ist eine Referenz auf eine Schrift aus, ich glaube, Verona in der Renaissance. Also das ist eine Renaissance-Schrift, die da zitiert wird. Mhm. Da ging es um einen Stadtstaat. Ich bilde mir ein, es war Verona, ich kann mich da aber auch irren.
Ja.
Und die adlige Klasse wurde tatsächlich, also es wurde tatsächlich so kritisiert. Es gab die Adligen und es gab den Klerus und es gab die Bürger. Und da wurde mit genau dieser Metaphernwelt, also mit die einen sind die Pussys, die anderen sind die Dicks und die dritten sind die Assholes, wurde da gearbeitet. Und ich weiß nicht, ob die Macher von, wahrscheinlich wussten die das nicht, aber das ist eine uralte Referenz gewesen und es hat mich sehr gefreut, die da...
Also wenn die so zutreffend war, dann liegt es natürlich schon sehr nahe, dass das dann auch in irgendeiner Form daherkommt.
Aber das ist ja schon eine sehr obskure Referenz. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie dieser Zusammenhang bisher in weiten Kreisen bekannt war.
Okay, naja gut, bis zum Beweis des Gegenteils können wir ja erstmal davon ausgehen, dass es vielleicht eine war. Zumindest hat sie zugetroffen. Ich meine, insofern haben sie es zitiert, selbst ob sie es bewusst gemacht haben oder nicht.
Es ist immer noch aktuell offensichtlich. Ja, also das heißt, dass auch die Religionskritik durch pornografische oder durch sexuell explizite Vergleiche hat immer noch eine Daseinsberechtigung. Ja.
Aber würdest du sagen, dass jetzt auch noch in der Renaissance so primär die Pornografie wirklich so kritikgetrieben war?
Also Aretinos... Aretinos Posen markieren so ein bisschen den Anfang von sexuell explizite Darstellung zur Erotisierung. Aber immer nur von der Erotisierung einer kleinen Kaste oder Klasse. Also man musste halt Zugriff auf diese Stiche haben oder auf die Zeichnungen, die diesen Stichen zugrunde liegen. Man musste lesen können, das konnten nicht alle. Und es war immer so ein bisschen ein Vergnügen der Adligen oder der, ja, es gab ja da noch kein Bürgertum in sich.
Andererseits hatten die ja nun eigentlich auch keinen Mangel an Zugriff auf Prostituierte.
Richtig.
Fragt man sich, was dann sozusagen der Bedarf für die Pornografie noch war. War es einfach nur so, weil sie nicht genug kriegen konnten? Oder?
Na, weil sie konnten und weil sie die Zeit hatten. Also das Ganze erlebt ja nochmal so eine ganz große Blütezeit in der Libertinage. Das war dann ein bisschen später. Weil es ist ja immer so gewesen, wenn du adelig warst, dann hattest du ja nicht wirklich, du musstest nicht arbeiten für dein Geld. Du hattest irgendwie nicht viel zu tun. Ja? Und was machst du, wenn du nicht viel zu tun hast? Du denkst halt irgendwie schon an Schweinkram.
Was verstehst du unter Libertinage?
Libertinage war der Adel, das war französischer Adel so. Des Sades gehörte dazu. Und aber Desart ist schon ein bisschen später.
Der Marquis Desart.
Der Marquis Desart. Mhm. Und die Libertinage hat tatsächlich sich mit einer Werf diesem literarischen Genre der Sexualität und der pornografischen Beschreibung, also die haben sich da echt drauf geworfen. Und da gibt's ganz, ganz viele Texte, pornografische Texte, die auch wirklich der Erotisierung des Lesers das bezwecken sollten. Mhm. Und deswegen, also die hatten einfach auch echt mal die Zeit. So.
Na gut, ich meine, jetzt kommen wir ja auch dann so langsam in die Zeit des Buchdrucks und der Möglichkeit, solche Geschichten überhaupt erst zu vervielfältigen und dann auch in Massen zu konsumieren.
Wobei die Massen immer noch die Massen der Adligen. Also es ging immer noch.
Es war nicht jeder Mann, aber es war sozusagen jetzt nicht so, es gab nur den einen, der den Kupferstich hatte.
Ja, genau.
Sondern es gab das schon in nennenswerteren Mengen und wurden Romane geschrieben etc., was ja so vorher auch nicht in der Menge stattfand.
Und es gab zum ersten Mal auch Leute, die sich tatsächlich damit systematisch auseinandergesetzt haben und den Scheiß auch gesammelt haben. Also da war ein Mann, hat sich da sehr, sehr hervorgetan, der hieß Henry Spencer Ashby. Das war ein Engländer. Und Ashby hat Pornografie gesammelt. Mhm. Er hatte eine riesige Bibliothek, die natürlich nach seinem Tod sofort vernichtet worden ist, aber sofort. Und der hat halt Indizes herausgegeben. Also der hat sozusagen seine Bibliothek indiziert und hat diese Indizes mit Beschreibungen, so von wegen, ich mach das aus Selbstlosigkeit, damit ihr das nicht mehr lesen müsst, so. Und hat das dann beschrieben, worum es in diesen einzelnen Büchern ging und ob die was taugen und so. Und also er hat nicht so einen Fab-Index oder so gemacht, sondern mehr so, es hat jetzt literarisch nicht so den Wert und naja, so ein bisschen. Aber Ashby war so der erste krasse Pornografie-Nerd, der das richtig gesammelt hat und seine Indizes sind fantastisch, also sie sind ganz liebevoll gemacht und er hat sich wirklich jedes Buch, das er hatte, vorgenommen und wirklich ganz sorgfältig rezensiert und so, das war schon echt schön.
Mhm. Das ist jetzt schon so 19. Jahrhundert. Das heißt grundsätzlich über die ganze Zeit jetzt von Renaissance bis dann so neue Medien dazu kamen, Pornografie war im Wesentlichen Romane, Geschichten.
Du weißt,
Gedichte.
Dass der Roman als Genregattung, den gibt's erst seit dem 18. Jahrhundert.
Okay.
Das heißt, das waren vorher keine Romane. Es gab vorher so dialogische Szenen. Ja. Der Roman an sich, den gibt's ja erst tatsächlich im 18. Jahrhundert, glaube ich.
Oder waren es dann doch mehr schon Abbildungen und Zeichnungen? Und
das, ja, das ging immer Hand in Hand natürlich, weil es waren, also Abbildungen an sich auch kontextlos, aber natürlich war das Interessantere für mich, von der Forschung her, sind natürlich immer die Bücher.
Ja gut, aber es gab auch so gedruckte Werke. Naja, was weiß ich, ich habe da ja nicht gelebt.
Ja, ich auch nicht.
Ich habe da auch kein Archiv von so, ne? Aber ich frage mich so, wie das so ist. Also es ist sozusagen immer noch so, wie schon früher so. Man hat da so diese Abbildung bei Aretino, sozusagen so die Posen, ja, so 8 Kupferstiche und so, und die starrt man dann die ganze Zeit an und die sind so beeindruckend, dass sie dann eben auch zitiert werden, so quasi als eigenes Meme, kann man ja im Prinzip sagen, ne?
Genau,
so als Meme
Memes,
sich dann so durchzieht.
So habe ich das noch gar nicht betrachtet.
Naja, ist es aber eigentlich.
Ja, natürlich,
ne? Und dann, wenn man sozusagen mit Büchern reproduzieren kann, würde ich ja erwarten, dass dann eben alle angefangen haben, auf einmal solche Szenerien zu malen. Sind das dann auch so Geschichten oder sind das sozusagen so weitere Posensammlungen und nur neue und so?
Naja.
Also erzählt, geht das schon so in Richtung Comic-Book, dass da wirklich so eine Geschichte erzählt wird, oder ist es einfach so Posensammlung?
Nee, also bei Aretino ging es vor allen Dingen erstmal um die Darstellung eines sexuellen Aktes. Das war das Revolutionäre, das war das Tabuisierte, das gab's nicht.
Mhm.
Und das war auch das, was die Kirche gerne verhindern wollte. Dass überhaupt Sexualität, das hat man gemacht, damit Kinder kommen, ja. Für die Kirche ganz, also ich meine, das ist ja immer noch so.
Ja, aber warum geht denn eigentlich die Kirche da so drauf ab, auf das Thema? Ich meine, was ist eigentlich so schlimm daran?
Naja, das ist halt ein Ausdruck von, also wenn man Sex gut findet und genießt, das ist ein Ausdruck von Hedonismus. Und das geht nur, ich meine, die gerade die Kirche damals in der Renaissance, also Ekstase darf man bitteschön nur im Gottesdienst haben und nur, wenn es Gott gewidmet ist. Ja. Und dass man so Ekstase und so bei einem sexuellen Akt, das hat ja auch so ein bisschen was Heidnisches. Also das geht auf die Dionysien dann wieder zurück, diese Bacchusfeste und die Dionysien im Römischen dann. Das geht so ein bisschen auf so ein heidnisches Genießen von Wein, Weib und Gesang zurück, das in der Kirche, das war ja in der katholischen Kirche sehr verpönt, natürlich. Also Ekstase bitte nur auf Gott bezogen.
Aber so bei den Katholiken geht's halt auch eigentlich schon.
Ja, aber das ist alles nur, wenn das sanktioniert ist. Also Karneval war so eine sanktionierte, also so eine, ihr dürft jetzt mal einmal
im Jahr, dürft ihr euch jetzt einmal, mal richtig schön frei,
genau,
frei ficken irgendwie, genau, und dann.
Aber nur wenn sie gut. Die, also sobald dann Kontrollverlust war über die Bilder und das Verhalten und so. Und es war ja auch, man hat ja moralisches Verhalten definiert. Ne? Also du musst irgendwie ehrbar und moralisch und Sexualität ist was, das hat bitteschön im Privaten und im Geheimen eigentlich, nicht im Privaten, sondern im Geheimen stattzufinden. Und da gab es ja auch feste Rollen. Also der Mann war immer irgendwie, zumindest aus Sicht der Kirche, ne? Also Frauen hatten bitteschön Sex gar nicht zu genießen, das ging nicht. Und es gab ja, also ich meine, die Missionarsstellung hat ja auch unter anderem deshalb diesen Namen. Das war die Stellung, die man halt so haben durfte. Ja, Mann oben, Frau unten. Mehr gibt's nicht. Punkt. Mhm. So, Kinder. Das war's. Spaß machen? Das kam ja gar nicht vor. Und Aretinos Posen zum Beispiel zeigten ja auch mal einfach andere Stellungen und andere, dass das auch vielleicht Spaß machen könnte und so.
Und es war jetzt auch gar nicht so ein Ausdruck von männlicher Dominanz im eigentlichen Sinne, oder?
Ja, naja, die Rezeption dieser Posen war ja irgendwie eigentlich nur männlich und dass Frauen haben sich ja mit Pornografie oder mit Sexualität eigentlich ganz selten befasst. Das war ja nicht schicklich. Und es gab auch keine Kultur, in der Frauen das tun konnten. Also Frauen haben sich damals vor allen Dingen mit den Folgen von Sexualität beschäftigt, also mit dem Kinderkriegen und Midwifery, also so Hebammen und genau. Sexualität an sich war den Männern vorbehalten oder beziehungsweise der Genuss der Sexualität, ja. Mhm. Und auch der Rezeption von irgendwie sexuell konnotierten Werken. Ne? Also bei Frauen haben sie ja schon geguckt, wenn der Roman aus Frankreich kam, dann war das ja schon eine liederliche Person. Ja? Da ging es noch nicht mal darum, worum es in dem Roman überhaupt ging. Aber Frauen im viktorianischen Zeitalter, die französische Romane lesen, das war nicht gut.
Also allein schon das Lesen eines Romans war an sich...
Aus Frankreich, ja. Alles, was aus Frankreich kam, war irgendwie versaut.
Wie der Marquis de Sade.
Wie der Marquis de Sade, ja. Der war allerdings sehr spezifisch.
Ja, was ist denn mit dem? Ich meine, das ist doch derjenige, der den Begriff Sadismus
quasi... Ja, kennst quasi du von ihm Texte?
Nö.
Okay. Der Marquis de Sade hat eine sehr spezifische Vorstellung von Sexualität gehabt. Man sagt ja auch, also bei ihm in seinem Haushalt kamen zuerst die Kinder aus der Nachbarschaft, dann seine Pferde, irgendwann mal die weiblichen Dienstboten und ganz am Ende seine Frau, die dann auch immer irgendwie sich um die Kollateralschäden dieser Sexualität kümmern musste. Mhm. Er wurde ja dann auch eingesperrt, er hat ja irgendwie der Legende habe Romane dann mit seinem eigenen Blut in der Bastille geschrieben und so weiter. Also der war eine sehr, sage ich mal, spezifische Persönlichkeit auf dem Gebiet der Pornografie. Allerdings auch wieder ein typisches Kind seiner Zeit, weil die Pornografie in der Zeit, in der er gelebt hat, war tatsächlich eigentlich nur ein systematisches Überschreiten der Moral seiner Gesellschaft. Also da ging es gar nicht unbedingt darum, jetzt sexuell anregende Dinge zu beschreiben, vielleicht für ihn ja, mhm, aber es ging vor allen Dingen um den Tabubruch. Das heißt, er hat Dinge beschrieben, die tabuisiert waren in seiner Gesellschaft. Und schon alleine über Sex zu schreiben war ja ein Tabu, aber dann so explizit, also diese Gewaltorgien Und dieses systematische Missbrauchen von allem, was auch in unserer Gesellschaft noch tabuisiert ist, also der Sex mit Kindern, der Sex mit Tieren, das war für ihn, also das hat er sehr systematisch auch alles aufgeschrieben und sehr detailliert.
Hat er das nur geschrieben oder hat er das auch wirklich getan?
Ja, sowohl als auch. Also man, das ist so die Überlieferung. Natürlich weiß man es nicht so genau. Ja. Aber es gibt Briefe, die nahelegen, dass er tatsächlich auch teilweise gelebt hat, was er geschrieben hat, ja.
Wow.
Also er war ein, aber das ist halt französischer, also er war ein Teil des französischen Adels, der, ja, der sich halt diesem hingegeben hat.
Okay.
Und es spiegelt sich auch in Teilen viktorianischer Literatur, das ist dann ein bisschen später. Da geht es auch ganz, ganz viel um diesen Tabubruch. Weil, also in der viktorianischen Gesellschaft, 19. Jahrhundert sind wir jetzt, ist das ja auch so, dass Frauen haben kein Sexualleben. Also es gibt, also den Frauen wird der Trieb abgesprochen. Und bei den Männern ist es auch so sittlich natürlich gemäßigt. Also Mäßigung ist so das Wort der Stunde, ne, das Wort des Jahrhunderts. Und es gibt aber diese Gentleman-Clubs, die auch so einen gewissen anrüchigen Ruf haben. Und aus diesen Gentleman-Clubs kommen halt auch pornografische Werke und Pornografie.
Also Gentleman-Clubs sozusagen so Clubs, die halt nur Männern vorbehalten waren.
Männern auch wieder aus den höheren Gesellschaftsschichten. Und die hatten tatsächlich auch, die mussten auch nicht
gibt's
arbeiten.
Das gibt's auch heute noch, ne?
Das gibt's auch heute noch, aber ob die sich jetzt irgendwie vor allen Dingen den, also Pornografie hat heutzutage eine andere Konnotation.
Naja gut, ich bezog mich jetzt auch nur auf die Clubs, nicht auf ihren Umgang mit Pornografie. Aber nee. Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, ich bin in Keim. Ich war auch noch in Keim.
Ah ja, naja, wir sind dafür
also ich streite Nerd-Club, alles ab, auf jeden okay. Fall. Okay. Ja. Sie haben gesagt, ich darf nicht drüber reden.
Alles klar.
Okay, Herrenclubs, okay, das war sozusagen so ein neuer Trend im viktorianischen Zeitalter.
Ja, und viktorianische Pornografie, wenn man die liest, da geht es auch nicht darum, in irgendeiner Form besonders erotische Momente oder besonders anreizende Momente darzustellen, sondern es geht vor allen Dingen um die Quantität. Also es gibt ein Buch, das heißt My Secret Life. My Secret Life ist eine Art Tagebuch, von dem nicht ganz geklärt werden kann, ist das jetzt ein Fake oder ist das wirklich ein Tagebuch von einem englischen Gentleman? Mhm. Und es hat auch offiziell keinen Autor, man weiß nicht, wer es geschrieben hat. Ashby ist einer so der Kandidaten, der es geschrieben haben könnte.
Der mit dem Index.
Mhm. Aber es ist letzten Endes geht es darum, es sind 11 lange, lange, lange Ausgaben. Also dicke Bücher, 11 Stück, mysteriöse Flecken, wie gesagt. Und da geht's halt wirklich nur darum, wann er wie, wo, mit wem und so weiter. Und das ist eigentlich eine quantitative Aufzählung. Und in dieser quantitativen Aufzählung wird auch ganz klar, dass es eigentlich um dieses Tabubrechen geht. Also da wird, jede Stellung wird mindestens einmal aufgeführt, tatsächlich der Vollständigkeit halber.
Ja.
Also Sex mit allen möglichen Gesellschaftsschichten, mit allen möglichen Altersstufen, mit Tieren, mit Toten. Es wird alles einmal
mit aufgezählt. Toten.
Mit Gegenständen, mit allem. Es wird einmal alles probiert.
Oh.
So, es wird geguckt, ist es irgendwie spannend, Frauen beim Kacken zuzugucken und so. Es wird einfach alles einmal beschrieben. So, und da geht es jetzt nicht darum, ob das besonders sexuell attraktiv ist oder geil oder so, sondern es wird einfach nur einmal alles aufgelistet, weil man durfte darüber nicht reden. Es war kein Teil des offiziellen Gesellschaftsdiskurses.
Ja.
Also war es tabuisiert, also wurde es aufgeschrieben. So, und es gibt, ich meine, eins dieser Bücher, da geht es echt nur darum, wie er mit irgendwie 15, 16 sich irgendwie über irgendwelche Aborte, also der stellt sich dann in irgendwelche Kellerfenster und guckt Frauen beim Kacken zu. So, ja, und so, also das seitenlange Beschreibung. Wahnsinn.
Wow.
Also so detailliert habe ich das bisher nie wieder gelesen.
Okay, aber auch so jenseits solcher Ausrisse geht's im Wesentlichen dann doch eher um Sex.
Ja, es geht um Sex und es geht auch darum, was macht man denn, was sind denn so die Konsequenzen von Sex? Das finde ich ganz interessant, weil man sagt ja immer, Pornografie findet in so einem Paralleluniversum statt, wo es außer beschwerdefreiem Sex nichts gibt und alle wollen's und wollen immer und so. Viktorianischer Porn ist ein bisschen anders, weil da geht's auch tatsächlich darum, dann ist dann halt die Frau mal schwanger geworden. Was macht man denn jetzt damit? Mhm. So, oder dann hat er halt mal Syphilis gekriegt und oder andere mysteriöse Krankheiten, die er nicht selber einordnen konnte. Das waren dann irgendwie Tripper oder solche Geschichten und das hat er alles auch sehr, sehr explizit in dieses Buch reingeschrieben. Also es ist gar nicht wirklich jetzt, sagen wir mal, aufgeilend, wenn er dann beschreibt, wie ihm dann da Dinge an seinem Penis wachsen, die er da nicht haben will und so, und was er dann damit macht und wer ihm das wohl möglicherweise verpasst haben könnte und so.
Wow.
Das ist alles eher nichts, was wir mit momentan als pornografisch noch beschreiben würden oder was wir inkludieren würden in modernen Pornofilmen zum Beispiel.
Ja. Sehe gerade, gibt's auch komplett zum Runterladen als PDF.
Ja.
Okay.
Ist ja auch gemeinfrei. Also es ist zwar ein verwaistes Werk, aber älter als 70 Jahre, ne? Von daher,
ja,
okay. Go for it. Also man sollte da zumindest mal so durchskippen, das ist ganz lustig. Vor allen Dingen auch, weil es sehr, sehr viel über die damalige Organisation von Gesellschaft erzählt.
Okay. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, nur ein Ausriss und nicht unbedingt der typische Vertreter dessen, was sich jetzt im viktorianischen Zeitalter so entwickelt hat. Ich meine, jetzt werden Sie im Gentleman's Club ja nicht die ganze Zeit in diesem Buch rumgeblättert haben, oder?
Ich weiß es nicht, aber es gibt auch so Monatszeitschriften, da ging es, also gerade in England gab es so Monatszeitschriften, die haben sich nur mit Spanking beschäftigt. Spanking ist ein Fetisch, der irgendwie offensichtlich bei den Briten ganz besonders beliebt war in der Zeit und also es kommt halt, es
also
kommt
Spanking
halt,
ist Hauen, Schlagen,
ja,
bevorzugt auf Hintern.
Oder? Naja, vor allen Dingen erotisierte körperliche Züchtigung.
Okay.
So würde ich das jetzt mal beschreiben.
Ja.
Also Züchtigung zu
Sex mit Schlagen.
Ja. Genau.
Das war populär.
Das war extrem populär.
Warum?
Da fragst du mich was Leichteres. Ja? Es ist halt, also es war ja auch eine, also körperliche Züchtigung ist ja auch tatsächlich eine. Also ich meine, da wären wir jetzt wieder bei Freud und so, ne? Aber es war ein populärer Fetisch.
Okay.
Es ist auch ja immer noch ein populärer Fetisch. So ist das nicht. Aber es füllte halt echt ganze Monatszeitschriften.
Also es gab sozusagen auch schon sowas wie Monatszeitschriften, die sich im Wesentlichen pornografisch orientiert haben.
Mhm.
Ist ja dann auch schon mal was Neues.
Ja, also weil, wie gesagt, also das 19. Jahrhundert hat uns eigentlich diesen modernen Pornografiebegriff
zumindest
beschert.
In Britannien.
Nee, so in Europa, würde ich sagen. Also weil im 19. Jahrhundert kommen wir dann auch zu so ersten Definitionsversuchen, die wir als modern bezeichnen würden. Also da geht's halt darum, dass Pornografie dann umschrieben wird mit Darstellung des Obszönen. Ja, Darstellung des Unsittlichen.
Mhm.
Das geht ja sehr weit weg von diesem Schreiben über Prostituierte. Ne? Also Schreiben über Prostituierte beinhaltet ja auch diese ganze Hygienegeschichte und so. Und dieses Obszöne, das ist tatsächlich so ein bisschen die Erfindung des 19. Jahrhunderts und deren Sittlichkeitsvorstellung und deren Moralvorstellung auch. Da gab's dann auch erste, also diese Geschichte der Pornografie ist ja auch eine ganz eng verbunden mit der Geschichte der Zensur natürlich,
ja.
Weil Zensur auch, es wurde ja auch natürlich dann sehr viel zensiert und einkassiert. Und im 19. Jahrhundert gab es, glaube ich, die größten und systematischsten Bestrebungen von Zensur, die jetzt nicht mehr nur alleine von der Kirche, also es gab keine religiöse Zensur, sondern staatliche Zensur dann auch.
Mhm. Das heißt, jetzt gab's so diesen Wandel hin, so, ne? Vorher hat es irgendwie Kritik ausgedrückt oder war zumindest so ein Spielball für wenige Eliten. Und jetzt sind wir ja wirklich in der Zeit, wo Schriften immer weiter verbreitet wurden und es beileibe nicht nur einer Klasse vorbehalten wurden. Und dann änderte sich das Bild so, Pornografie ist jetzt in zunehmendem Maße schlicht die Darstellung von sexuellen Vorlieben, sexuellen Akten.
Ja, es war alles
zum, also, Unterhalten, zum
weiß auch nicht immer. Also der Obszönitätsbegriff im 19. Jahrhundert ist immer noch sehr, sehr breit. Ist auch inkludiert auch immer noch Dinge, die wir jetzt mittlerweile als nicht mehr obszön beschreiben würden. Zum Beispiel damals war immer noch auch obszön Aufklärung, wenn es darum ging, wie Frauen verhindern, Kinder zu kriegen. Das, was wir als Aufklärung bezeichnen, sexuelle Aufklärung, das war damals obszön. Das durftest du nicht verbreiten, das durftest du nicht mit der Post schicken. Das war damals sehr, sehr tabuisiert. Und es gab Im 19. Jahrhundert gab es halt ein Gesetz. Das heißt, dass du durftest diese Dinge auch nicht mit der Post schicken. Und es gab einen Menschen, nachdem auch bestimmte Gesetze benannt sind.
Man durfte Pornos nicht mit der Post schicken.
Ja, das war ein amerikanisches Gesetz. Also in Amerika durfte man gar nichts. Das war ja sowieso. Ich meine, Amerika hat ja auch eine sehr spezialisierte Geschichte mit den Puritanern. Mhm. Aber man durfte in Amerika obszöne Dinge nicht mit der Post schicken. Und das war so ein bisschen ein Loophole, weil man hat natürlich versucht, die Ausbreitung pornografischer und obszöner Schriften zu verhindern oder einzudämmen. Und es war aber nicht so einfach, weil man konnte natürlich, also man hat halt immer Razzien gemacht, auch bei Buchhändlern und so, von denen man das wusste. Aber das war alles nicht so zielführend. Und man hat dann halt festgestellt, viel von dem kommt einfach aus Europa und aus Frankreich vor allen Dingen. Ach. Und deswegen hat man sich gedacht, aha, wir verbieten das jetzt einmal, dass man das mit der Post schicken darf, und dann kann man halt da relativ systematisch zumindest die Einfuhr von obszönen Schriften verhindern.
Das alles, was aus Europa und speziell aus Frankreich kommt, wird einfach mal reingeguckt.
Genau, oder dass das überhaupt einfach mal reingeguckt wurde. Und das, ja. Also, und es gab einen Menschen, der sozusagen die Beauftragung hatte, diese Zensurmaßnahmen durchzuführen, der hieß Tony Comstock. Und die Comstock-Laws waren aber letzten Endes viel, viel weitergehend und viel einschneidender als jetzt tatsächlich seine ursprüngliche Befugnis und Beauftragung war. Tony Comstock hat sich echt in seinem Leben dem Kampf gegen alles Obszöne verschrieben, und er hatte einen sehr breiten Obszönitätsbegriff. Also er hat zum Beispiel eine Vendetta geführt gegen Abtreibungs, also gegen Menschen, die Abtreibungen vorgenommen haben. Mhm. Und er hat sich immer damit gebrüstet, dass er mehrere Dutzend Leute in den Selbstmord getrieben hat, die er tatsächlich so vehement verfolgt hat, dass sie keine andere Möglichkeit gesehen haben, als sich umzubringen, im Gefängnis dann meistens. Und also er hat gegen sexuelle Aufklärung gekämpft. Margaret Sanger zum Beispiel, das war allerdings, da war er schon sehr, sehr alt. Aber auch gegen Menschen, die Abtreibungen vorgenommen haben, natürlich gegen pornografische Schriften und pornografische Bilder. Und er hat einfach diesen irren, ja, er wollte das irgendwie so sauber halten, Amerika sauber halten.
Ja, so. Naja, ich meine, das ist ja, haben wir ja jetzt auch wieder hier Netzsperren und so weiter. Ne? Der ganze Schmutz im Internet darf nicht aus ungesicherten Ländern, genau, und Stoppschilder etc. Ja, ja. History repeating. Mhm. Das heißt, das war sozusagen dann auch der explizite Ausdruck der ganzen Prüderie, der sich dann eben auch sofort wieder auf Gesetzesebene wiederfand. Gab es das auch schon vorher, dass das so im eigentlichen Sinne verboten war, oder war das immer nur so geächtet und deswegen hat es keiner gemacht? Also war das sozusagen das erste Mal, dass jetzt so ein Anti-Porno-Gesetz wirklich existiert hat?
Nee, also es war, also dass es gesellschaftlich in irgendeiner Form geduldet war, war es ja eigentlich seit der Dominanz der christlichen Kirche nicht. So, da war das ja, also das war so die, als die katholische Kirche tatsächlich irgendwie in Gesellschaften einen dominanten Stand hatte.
War sie quasi das Gesetz, ja.
Ab dann war sie das Gesetz, und ja. Irgendwann ging das auch, als die Dominanz der Kirche nicht mehr so stark war, aber die weltlichen Gesetze mehr Einfluss hatten auf die Gesellschaft, gab es dann natürlich auch immer Gesetze gegen Pornografie. Mhm. So. Und in unterschiedlichen Gesellschaften unterschiedliche Gesetze. Aber es war immer schwierig, Pornografie zu definieren. Also die legale Definition oder die rechtliche Definition von Pornografie ist extrem schwierig bis heute. Also es gibt niemand, der jetzt wirklich für das Gesetz, es gibt Pornografie-Definitionen auf in Gesetzen, aber die ist sehr schwammig. Also da gibt's ja diesen ganz, ganz bekannten Ausdruck von einem amerikanischen Richter, der hieß Potter Stewart, und der meinte, I know it when I see it. Und das ist so ein bisschen ein geflügeltes Wort, weil für jeden natürlich, das, was für dich Erotik ist, ist für mich Pornografie, ne?
Ja.
Also es ist ganz, ganz schwierig zu definieren, wo fängt Pornografie an und wo hört Pornografie wieder auf? Ist die Darstellung eines nackten Körpers Pornografie? ist die Darstellung eines nackten Körpers mit in einem sexuellen Akt mit einem anderen nackten Körper, ist das Pornografie? So, ja, da kommt es dann wieder auf den gesellschaftlichen Kontext an. Was glaubt unsere, was hat unsere Gesellschaft für Werte? Was hat unsere Gesellschaft für eine Moralvorstellung? Was ist geduldet? Was ist tabuisiert?
Ja, das ist eine Interpretationsfrage. Wir reden ja jetzt eigentlich viel über so die uns so vertraute westliche Welt. Mhm. Ja. Vorhin hast du ja schon mal kurz Kamasutra erwähnt. Wie ist denn das so mit den anderen großen Kulturen? Hast du da irgendwelche Einblicke? Du hast dich im Wesentlichen so mit dem westlichen Fortschritt in dem Bereich beschäftigt?
Na, also ich habe mich vor allen Dingen mit dem beschäftigt, was westliche Forscher zu dem Thema zu sagen haben. Und das ist vor allen Dingen natürlich, das fokussiert auf diesen ganzen, auf der westlichen Welt.
Ja, aber ich meine, man kennt ja jetzt auch genug Bilder, also zumindest mir ist schon das eine oder andere untergekommen, so aus Japan, China und so weiter. Das sind ja auch alles recht explizite Zeichnungssammlungen zu finden. Also auf jeden Fall ein globales Phänomen.
Ich wollte gerade sagen, also Pornografie begleitet uns schon seit wir, also seit Menschen existieren. Und das ist einfach auch ein Ausdruck, ein kultureller Ausdruck. Also Pornografie ist Teil unserer menschlichen Kultur. Es gibt es in jeder Gesellschaft gibt es Pornografie oder gibt es zumindest die Darstellung expliziter sexueller Akte. So. Ob man das Pornografie nennen mag oder nicht, Pornografie hat ja diese Konnotation von Tabu, von wir geilen uns dran auf. Das ist mittlerweile unsere moderne Definition auch von Pornografie. Es hat was mit Erot, also es hat was mit Arousing zu tun. Also man muss sozusagen das auf eine bestimmte Art und Weise rezipieren.
Ja, aber es ist interessant, dass ausgerechnet das, was eigentlich alle schon immer machen, ja, regelmäßig, ich meine, diese ganze Welt gäbe es nicht, wenn ich die ganze Zeit gefickt werden würde. Und so, dass dann ausgerechnet dieser Spaß, der damit ja auch verbunden ist, das heißt so eine Eigenschaft so der Menschen, ja, so, und in der Tierwelt hat man immer so den Eindruck, es ist so im Wesentlichen so ein reproduktiver Normalzustand, der jetzt nicht unbedingt so mit Spaß, Begeisterung ist, ne? Wobei hier, als ich vor 3 Sendungen über das Gehirn gesprochen habe, meinte auch so, naja, der John, so dann bei den Bonobos zum Beispiel ist irgendwie auch extrem zu bemerken, dass sie also auch so eine erhöhte sexuelle Aktivität haben. Also ich will sagen, es ist einfach so normal und so Standard und alle wollen's, alle mögen's, ja? Und trotzdem haben wir so einen Mechanismus in unserer Gesellschaft, der dann genau das irgendwie unterdrückt, ist doch vollkommen bekloppt.
Naja, das Interessante an Pornografie ist ja, dass Pornografie immer die Tabus einer jeweiligen Gesellschaft aufgreift. Und etwas, das tabuisiert ist, ansprechen, damit macht man sich natürlich bei denen, die momentan die Deutungshoheit über was ist Moral, wie wollen wir gemeinsam leben, damit macht man sich halt nicht besonders beliebt, wenn man Dinge anspricht von denen, die Leute, die das sozusagen definiert haben, die gesagt haben, das ist jetzt nicht Teil unserer Gesellschaft, so wollen wir nicht miteinander leben. Und deswegen sind auch in der viktorianischen Pornografie ist das deswegen auch so, also völlig prioritätenlos, weil also es gibt nicht den sexuellen Akt, der jetzt besonders geil wäre oder so, sondern einfach nur die Beschreibung überhaupt von expliziter Sexualität. Das alleine ist der Akt, der die Gesellschaft in dem Moment oder der die Gesetzgeber, die Kirche, die moralischen Anstalten, das ist das, was das sozusagen angreift.
Ja, aber warum? Also ich meine, warum hält sich das so? Warum hat sich nicht die Gesellschaft irgendwann mal damit einfach in Frieden begeben und gesagt, so ja, klar, es gehört irgendwie dazu, tun es alle, ich meine, es ist vollkommen normal, ja, so wie Internet, so ist ja auch irgendwie mittlerweile allgemein akzeptiert, man darf auch drüber reden, so, nur irgendwie so beim Sex drehen irgendwie alle total durch.
Naja, vielleicht ist es dann nicht mehr so spannend.
Du hast ja keine Erkenntnisse, warum sich jetzt irgendwie dieses Moralische ausgerechnet immer daran so abarbeitet?
Naja, also ich meine, Sexualität ist ja erstmal was größtenteils im Raum der Privatsphäre, also im häuslichen Rahmen, sage ich jetzt mal, stattfindet. Und wir hatten ja, erinnerst du dich an diesen Talkshow-Boom der 90er Jahre, wo dann auf einmal, hier, ich bin übrigens Mark-Fetisch sowieso, ich habe das jetzt mal mitgebracht, ich zeig euch das jetzt mal so im Nachmittagsfernsehen. Fandest du das irgendwie geil? Das war doch total furchtbar.
Ich fand jetzt diese ganzen Talkshows schon an sich anstrengend, dass ich denen jetzt auch nicht so gefolgt habe. Ging da so viel über so Fetisch? Mhm. Ja gut, das ist immer so dieses Herauszerren der Minderheit, was da, glaube ich, an der Stelle war. So, damit so die
Ach komm, jeder hat sowas. Also deine sexuelle Landkarte.
Nein, ich meine, diese Talkshows waren ja generell so gepolt, so dass so der Pöbel dann auch immer noch irgendwas vorgeführt bekommt, was irgendwie noch absurder und anders ist.
Eigentlich nicht wirklich, weil wir sind alle absurd und anders. Das ist ja das Interessante. Also jeder denkt ja von sich irgendwie, sein persönlicher Fetisch ist jetzt irgendwie absurd und anders, aber das stimmt überhaupt nicht. Jeder hat sowas. Also es gibt der momentane Stand der Sexualforschung sagt ja auch, wir haben so eine sexuelle Landkarte. Diese Landkarte haben wir, die ist fertig, bevor wir in die Pubertät kommen. Das heißt, bevor wir in die Pubertät kommen, haben wir diese Landkarte schon, obwohl wir noch nicht sexuell aktiv sind. Eventuell, ja.
Landkarte im Sinne von, was ist darauf verzeichnet? Landkarte,
was ich geil finde, was mich anmacht, was ich im Kopfkino habe, wenn ich mir einen runterhole, so.
Ja.
Das ist die sexuelle Landkarte.
Okay.
Und das ist alles schon vor der Pubertät alles schon fertig. Ne? Und in der Pubertät, wenn wir anfangen, sexuell aktiv zu werden, dann fangen wir sozusagen an, die Grenzen dieser Landkarte auszuloten für uns selber. Und natürlich denkst du dann erstmal, um Gottes Willen, ich stehe auf sowas, das ist ja um Gottes Willen, ich bin pervers oder so. Mhm. Das denken alle. Alle ja. denken das, ja. Alle halten sich für pervers. Aber das ist halt nicht so, weil es halt irgendwie, es gibt da keine Norm. Bei Sexualität gibt es keine Norm.
Wir sind alle pervers.
Ja. Also naja, wir sind vor allen Dingen alle sexuell aktiv und wir haben nicht alle die gleichen Interessen. Also Vanilla-Blümchen-Sex, heteronormativer Vanilla-Blümchen-Sex ist, würde ich sagen, eher die Ausnahme als die Norm. Und es gibt wirklich keine sexuelle Norm, sondern es gibt halt nur Interessensgruppen.
Das heißt, die mit dem Blümchen-Sex, das sind die eigentlich pervers.
Vielleicht, also. Und ich meine, das gesamte Erwachsenenleben dreht sich dann eigentlich nur darum, die Interessensgruppe zu finden, die man dann auch hat. Also Leute aus der eigenen Interessensgruppe zu finden.
Ja.
Und das ist gar nicht so einfach.
Nee.
Und Pornografie hilft da. Also ich sehe Pornografie auch so ein bisschen dann.
Inwiefern hilft es?
Weil du dir Sachen angucken kannst, wo du denkst, um Gottes Willen, darauf stehe ich auch. Ich bin gar nicht alleine. Ich habe da offensichtlich, gibt es da Leute, die das auch toll finden, was ich toll finde. Und das kann für jemanden, der gerade erst anfängt, mit seiner eigenen Sexualität umzugehen, kann das augenöffnend sein, sich Pornografie anzugucken, wo er sagt, er steht da drauf. Und deswegen muss ich auch echt nochmal sagen, Leute, die sagen, dass Pornografie Jugendliche in irgendeiner Form pervers macht oder komisch macht, die haben einfach noch nicht so wirklich was, also die haben nicht verstanden, worum es da eigentlich geht. Oder wie das funktioniert mit der Pornografie. Weil das geht so nicht.
Ja, wie funktioniert's?
Na, es ist halt so, wie gesagt, also die Landkarte ist fertig. Das ist so, als würdest du einem Jugendlichen, der sagt von sich, er ist heterosexuell und du zeigst ihm Schulenpornos und dann wird er schwul. Das funktioniert ja so nicht. Ja, und deswegen kannst du auch niemandem in irgendeiner Form Pornografie zeigen, wo du sagst, da wird jetzt der und der Fetisch wird jetzt da besonders herausgehoben und auf einmal fängt dieser Jugendliche oder diese Jugendliche dann an, diesen Fetisch toll zu finden. Das geht so nicht.
Ja.
Sondern das ist, wenn, dann schon da. Und dann sagen sie, mein Gott, jetzt habe ich mich endlich erkannt. Um Gottes Willen, es gibt noch Leute, die sind so wie ich. Halleluja.
Ja.
Und deswegen halte ich Pornografie für eine gute Sache.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Wenn man mal in so einen Sexshop reinlatscht so und sich mal so das ganze Produktportfolio mal ein bisschen näher anschaut. Also ich habe mich mal eine Weile damit beschäftigt, weil ich ja auch mal in diesem Business mal kurz gearbeitet habe und
ich erinnere mich.
Dachte, so jetzt musst du dir das auch mal irgendwie genauer anschauen. So. Und was mir dann irgendwie sehr schnell klar wurde, ist so, wow, also diese ganze Porno-Kino, also gar nicht mehr nur so Porno, aber auch so dieses ganze Sex-Business, so, das bindet auch irgendwie eine Menge Energie. Ja? Also gäbe es dieses breite Angebot nicht, also würdest du es jetzt so morgen auf den Knopf drücken und alle Sexshops würden auf einmal verschwinden, ja, also das gesamte Porno-Angebot an sich wäre weg. Ja, das ganze Internet wäre frei, YouPorn würde es nicht mehr geben, es gäbe keine Pornofilme mehr, keine Pornoliteratur, nichts irgendwie, könntest keine Dildos kaufen, etc. pp., all dieser ganze Kram. Es wäre weg. Ich glaube, dann könnte man so wirklich so auf die Uhr schauen und irgendwie spätestens nach 48 Stunden hast du einfach brennende Autos in den Straßen. Und das ist immer so ein bisschen so mein Eindruck, dass einfach dadurch auch sehr viel abgefedert wird, was sich ansonsten so, ich meine, sind wir wieder bei diesen, bei den Griechen, ja, und diesen, dem Krieg, ja, die dann sozusagen den sogar aufgehört haben, Krieg zu führen, damit sie irgendwie das noch bekommen, ja, wäre die Position andersrum gewesen mit so, wenn ihr jetzt hier nicht in den Krieg zieht, gibt's keinen Sex mehr, dann wäre es bestimmt auch in die andere Richtung gelaufen.
Das kann sein. Also ich, das ist, finde ich, eine schwierige Sache, weil man dann so ein bisschen den Zusammenhang stellt, erstens zwischen Pornografie, was ja quasi die Abbildung sexueller Akte auf eine normierte Art und Weise ist, und das in Verbindung stellt mit tatsächlichen Akten. Also wenn du von einer anderen Richtung her kommst, das ist auch eine Richtung, das ist ein sehr, sehr starkes Argument. Die sagen dann zum Beispiel, ja, Pornografie verführt zu übergriffigen sexuellen Akten. Also es gibt eine Bewegung, die sagt, Pornos führen dazu, dass Vergewaltiger vergewaltigen zum Beispiel. Mhm. Und ich finde, man muss das so ein bisschen trennen. Also Pornografie ist sehr, sehr stark kodiert. Und Pornografie hat ja mit Sexualität erstmal nichts zu tun. Also Sex und Pornos, das gehört nicht zusammen. Und das, finde ich, ist auch das sollte man in Schulen lernen, ja. Man sollte also zusammen irgendwie mit den ganzen 17-, 18-jährigen Oberschülern mal Pornos gucken und dann sagen, also das da und das, was ihr da im Bett, das hat nicht viel miteinander zu tun, weil Pornografie muss kodiert sein. Weil wir Pornografie nur mit den Augen wahrnehmen, also jetzt visuelle Pornografie, Pornofilme, ja, schauen wir. Und unsere Augen sind unser kältester Sinn. Sex funktioniert ja auf ganz andere Ebenen. Das ist sehr haptisch, sehr olfaktorisch. Also das ist ja da werden ja ganz andere Sinne angesprochen.
Ja.
Und damit Pornografie funktioniert, muss das als Pornografie erkennbar sein. Und deswegen müssen bestimmte Dinge drin vorkommen. Also unsere Gesellschaft hat einen ganz starken Kodex, also einen Code, einen visuellen Code, der bei Pornografie funktioniert. Ich meine, wenn du mal Pornos guckst, so aus den 90ern bis jetzt, so 2000er, die jetzt für ein Videopublikum gemacht worden sind oder für ein DVD-Publikum. Das ist, das fängt halt mit bestimmten Praktiken an. Du hast halt irgendwie erst den Blowjob, dann ist es irgendwie vaginaler Sex, dann ist es analer Sex, also ich rede jetzt über heterosexuellen Porn.
Ja.
Und am Ende ist dann irgendwie noch vielleicht ein Gangbang oder so. Also das sind alles ganz, dass die Reihenfolge muss eingehalten werden. Es fängt nicht mit dem Gangbang an, sondern das steigert sich. Und das ist auch die Art und Weise, wie das gemacht wird und wer da wo welche Stellungen hat, das ist sehr, sehr stark für eben genau dieses visuelle Wahrnehmen kodiert und natürlich auch die Rezeptionsweise. Also das sind ja teilweise 20-minütige Szenen. Wenn du die im Kino gucken musst, da stirbst du. Also das ist tatsächlich für die Remote, fürs Vorspulen gemacht.
Ja.
Und
dass man weiß, wohin man spulen muss, je nachdem, was man gerade
sehen will.
Genau.
Ja, okay. Und ich meine, ich habe mal einen Porno, der für dieses DVD-Publikum gemacht ist, im Kino gesehen. Ich bin fast gestorben vor Langeweile. Das war so furchtbar. Und das war etwas so völlig unspektakuläres Gerammel 20 Minuten lang. Und das war einfach extrem langweilig. Das heißt also, das sind Filme, die für eine ganz bestimmte Art der Rezeption auch gemacht worden sind. Und das übersetzt sich natürlich nicht ins Schlafzimmer oder auf den Küchentisch oder wo auch immer du Sex hast. Aber du kannst jetzt nicht, also das ist tatsächlich fürs Gucken gemacht.
Ja.
Und nicht fürs Nachmachen.
Filme. Jetzt sind wir ja im Prinzip noch so ein bisschen so im viktorianischen Zeitalter stecken geblieben. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell wir da jetzt vorspulen sollten, um nicht zu viele relevante Schritte da noch zu übergehen. Aber irgendwann hat sich die Technik geändert und damit hat sich ja auch der Porno geändert.
Genau. Naja, also zuerst kam ja vor allen Dingen erstmal die Fotografie, wo man dann tatsächlich nackte Körper auch fotografisch darstellen konnte. Es gab dann Aktfotos, natürlich nur zu Zwecken der Künstler. Also die Künstler durften dann tatsächlich Aktfotos auch sich anfertigen lassen, zu Studienzwecken.
Ja.
Das sah dann auch teilweise, waren das dann auch Bewegungsstudien. Zum Beispiel Edward Muybridge, den viele kennen von seinen Pferdefotos. Der hat Pferde fotografiert, wie sie mit einer bestimmten Technik, so dass man sehen konnte, wie sich Pferde tatsächlich bewegen. Der hat eine nicht so ganz bekannte Bewegungsstudie auch von Frauen gemacht. Mhm. Und auch von nackten Männern, nackte Körper, die sich bewegen. Genau, also diese Fotos wurden dann auch sehr schnell sehr explizit und wurden dann auch zum expliziten Zwecke der Aufgeilung verteilt. Auch wieder natürlich voraus, also größtenteils an Männer. Und von den Fotos ging es dann halt relativ flott zum Film. Mhm. Natürlich erste Stummfilme. Und in Europa hat sich da vor allen Dingen Österreich sehr hervorgetan. Die erste Filmproduktionsfirma, die in die sich in Wien angesiedelt hat, die hieß Saturn Film. Und Saturn Film hat eigentlich nur pornografische Kurzfilme gemacht. Und diese Filme.
Das war die erste Filmproduktionsfirma in Österreich oder?
In Europa.
In Europa.
Also
die erste, die sich darum gekümmert hat oder die erste, die es überhaupt gab?
Es war eine der ersten, die es überhaupt gab. Also das war ja.
Also gleich vom Start weg irgendwie.
Gleich
Film,
vom Start
gleich
weg,
Porno,
gleich Pornos,
zack.
Genau. Also das war auch relativ der erste Film, der als pornografisch eingestuft war und so benutzt wurde, ist noch aus dem 19. Jahrhundert. Also das ist sozusagen ganz am Anfang. Das ist Salomes Tanz. Salome zeigt nicht mehr sehr viel als Wade, aber Wade war damals schon, also
ja.
So, und Salome tanzt
drüber,
und
ne?
Nee, ja, genau. Sie zeigt ihre Wade und das funktionierte ja damals so. Diese Filme wurden nicht verliehen oder in Kinos gezeigt. Das gab es damals noch nicht. Es gab kein Verleihsystem. Sondern wie das funktionierte war, es gab fahrende Händler, die mit Zirkussen und Varieté-Shows durch die Lande fuhren. Und die auch in einem kleinen Koffer in der Ecke ihre Wagen hatten sie dann auch so eine Kiste von Pornofilmen. Das waren Filmrollen. Eine Rolle war ungefähr 10 Minuten Film. Das waren also meistens so diese sogenannten One-Reeler. Es war eine Rolle, manchmal auch zwei. Und die haben sie dann vorgeführt, entweder in den Varieté-Shows für spezielle Erwachsenen-Vorstellungen, da kamen dann Herren, aber vor allen Dingen in den schon vorher erwähnten Herrenclubs. Das heißt, sie sind von Ort zu Ort gezogen durch die Herrenclubs und haben diese Filme vorgeführt. Nun, wenn man sich jetzt vorstellt, da sitzen jetzt irgendwie so 50 bis 70 Herren in einem Raum gemeinsam und gucken sich erotische Filme an. Möglichst, also ja, die auch vielleicht den einen oder anderen dann
in Wallung bringen.
In Wallung bringen, genau. So, und jetzt hat man da diese erotische Spannung, die man aber in dem Moment nicht ausleben kann.
Ich habe mich das ehrlich gesagt auch bei Pornokinos immer schon so ein bisschen gefragt. Ja.
Da gibt's einen total tollen Trick, und zwar diese Pornofilme waren lustig. Die hatten, also du kennst den Begriff Comic Relief, der ist wörtlich zu nehmen. Und zwar waren diese frühen Vignetten, diese Kurzfilme, waren tatsächlich witzig. Also da geht's immer darum, der Mann ist sowieso immer der Gearschte, also der hat irgendwie immer das Nachsehen und die Frauen sind geben den Ton an. Und es gibt Filme, da hypnotisieren die, Prostituierte ihren Kunden und lassen den so als Huhn durch die Gegend, nehmen ihm auch noch irgendwie die Hand, also das Geld weg und so. Und lassen ihn in dem Glauben, er hat jetzt tollen Sex gehabt und so. Und das ist sehr kruder Humor, aber das ist der Humor der frühen Stummfilme.
Mhm.
Und die Frauen haben grundsätzlich immer die Hosen an. Also es ist so, dass die Frauen entscheiden, was sie wollen, wann sie wollen, mit wem sie wollen. Und wenn sie nicht wollen, dann muss der Mann mit der Ziege. Weil sie haben dann halt nee gesagt. Also sehr, sehr emanzipatorisch. Und das liegt halt daran, dass das in der Gesellschaft der Zeit war das halt ganz anders. Ne? Das war, also man muss sich vorstellen, das war immer noch eine Zeit, wo Frauen kein sexuelles Verlangen haben dürfen. Es war eine Zeit, wo Sex für Frauen zur Reproduktion war. Und man auch gesagt hat, ja, die haben halt kein Interesse dran und so.
Es gibt auch keinen weiblichen Orgasmus.
Nee, genau. Ja. Das kam alles später. Das waren so die 10er, 20er Jahre. Und in diesen ganz, ganz frühen Stummfilmen, also so bis 1915, 1920, waren das tatsächlich echt, also das war ein Tabu. Und deswegen sind diese Filme so. Weil es in der Gesellschaft ein Tabu war, deswegen hat man dieses Tabu gezeigt. Das war erotisch.
Hm.
Es war pornografisch. Und dann kam ja erst irgendwie der
Sieges... Und es waren in gewisser Hinsicht auch wieder wirklich back to the roots, so Geschichten von Prostituierten.
Naja, es waren Prostituierte in diesen Filmen, weil man die bezahlen konnte und die haben das dann gemacht. Also Pornostars insofern gab es nicht. Das gab es dann eher bei den Männern. Also die ganz frühen Filme, die Männer waren eher so aus den gehobenen Schichten, wie sah der gelangweilte Adel. Frauen waren Prostituierte, weil das die einzigen verfügbaren Frauen waren, die sich nackt
gezeigt haben. Es ist wieder Pornografie im ursprünglichen Wortsinne. So hier sind Geschichten von
und Prostituierten. Über Prostituierten, ja, genau. Naja, und dann gab es ja so diesen Siegeszug des Vibrators, der so ein bisschen auch in der Gesellschaft was verändert hat. Den kennst du, oder?
Den Vibrator als solchen habe ich schon mal gesehen.
Hast du das schon mal gehört, Tim? Das ist ja wunderbar. Es gibt ja immer noch genügend Jungs, die der Meinung sind, sie müssen sich mit phallischen Sexspielzeugen nicht auseinandersetzen, was immer sehr schade ist. Aber jedenfalls gab es ja dann Freud und die Hysteriekranken, und das war ja damals so ein bisschen eine Modediagnose, dass Frauen waren hysterisch oder hysteriekrank, und da gab es eine Behandlung dafür. Und diese Behandlung war das hieß Manualtherapie. Und es war, das muss man sich so vorstellen, dass die Ärzte tatsächlich den Frauen manuell Befriedigung verschafft haben, um sie von dieser Hysterie zu heilen.
Das wurde auch schon von Kader angesprochen, als wir uns im Kontext von Feminismus darüber unterhalten haben. Was mir in dem Moment nicht bewusst war und dann erst im Nachgang auffiel, ist ja, dass das Wort Hysterie tatsächlich wiederum vom altgriechischen Hystera kommt, und das ist halt die Gebärmutter. Also sozusagen.
Es war eine Krankheit der Gebärmutter, ja, weil nur Frauen wurden befallen und
also wenn man hysterisch ist, ist man sozusagen, hat man ein Problem mit seiner Gebärmutter. Das ist das, was eigentlich dahinter steht.
Es war zumindest damals die gängige Vorstellung dieser
völlig Krankheit. Völlig absurd, ja. Und die Manualtherapie sollte dann eben für Entspannung sorgen.
Genau, und damit das sozusagen die Ärzte, deren auch irgendwann die Hände müde wurden, die haben sich dann technische Unterstützung geholt, dass man das auch sozusagen zu Hause anwenden konnte. Und das gab es dann auf Rezept, das hat man sich dann irgendwie holen können. Und dann hatte man so eine Riesenmaschine zu Hause. Ich möchte auch gar nicht wissen, also das war bestimmt eher gruselig, aber man hatte dann eine Maschine, mit der man sich zu Hause selber manuell therapieren konnte. Und das Ganze ging, und irgendwann gab es das dann, ja genau, und irgendwann gab es das dann als Massagestab im Sears-Katalog, und von da, also ganz beworben so hier, Massagestab für Frauen und so, und keiner hat sich da irgendwas dabei gedacht, ja. Und ja, das war so der Siegeszug des Vibrators.
Ja.
Ha. Da fing dann auch an, die Pornografie anders zu werden. Also je selbstbewusster und emanzipierter die Frauen in der Gesellschaft wurden, desto unterwürfiger wurden sie dann in der Pornografie.
Und wenn wir jetzt von Pornografie reden, reden wir schon primär wirklich von Filmen?
Der Film hat die Literatur ziemlich gründlich verdrängt, ja. Also es war natürlich erst der Film, mittlerweile ist es ja das Internet, was dann wieder eine ganz andere Sehgewohnheit jetzt gerade hervorruft. Also das wird auch in Zukunft, wir sind gerade in der Mitte einer sehr, sehr spannenden Entwicklung und eines sehr spannenden Paradigmenwechsels weg vom Film hin zum Internet. Und wenn ich Internet sage, meine ich natürlich auch, jeder noch so absurde Fetisch hat eine Interessensgemeinde, und das ist eine ganz spannende, also dieses Selbstbewusstsein, was die Pornografie auch dadurch erlangt, das ist eine ganz spannende Geschichte.
Bleiben wir erstmal nochmal kurz beim Film. Also Stummfilmzeit wurde dann irgendwann ja auch überwunden.
Ja, das hat aber lange gedauert, weil ja. Die Pornografie war, also der erste Tonfilm war ja Ende der 20er, so um 1930 gab es dann halt die ersten Tonfilme. Pornografie war bis in die 50er stumm. Weil das hing technisch einfach hinterher und wurde dann erst so 40er, 50er gab es die ersten Tonfilme. Mhm. Pornografische Tonfilme, genau. Und das, man sagt ja immer, Pornografie ist so ein Technologietreiber. Also beim Film ist das definitiv nicht so gewesen, zumindest am Anfang nicht.
Ja gut, aber ich meine, zumindest waren sie ja gleich von Anfang an da. Ich meine, so ganz ohne Antrieb wird es nicht gewesen sein. Ich meine, wenn Bedarf ja. für Film auch dadurch geschaffen wird, dass Leute damit Pornos machen wollen, ist es ja schon ein Technologietreiber.
Es ist wieder auch so ein Fall der Rezeptionssituation. Du hast halt immer noch nicht diesen Kinogang. sondern dieses private Zeigen im Herrenclub. Und der Herrenclub hatte halt vielleicht dann auch diese technische Ausstattung nicht. Wobei es dann ja auch so langsam in eine breitere gesellschaftliche Richtung ging. Also wir haben dann in den 60ern haben wir die ersten Versuche, erotisches Material auch in Kinos zu kriegen, auch für ein Kinopublikum tatsächlich rezipierbar zu machen. Also raus aus diesem Hinterzimmer und rein in die Populärkultur. Und das gibt dieses Genre nannte sich Sexploitation. Das war so ein Untergenre dieser Exploitation-Filme. Und Exploitation-Filme waren reißerische Filme, die möglichst sensationsgeil versprochen haben und nicht immer delivered haben. Also das war dann zum Beispiel irgendwie diese Monsterfilme und diese, also die haben halt Sex, Drugs, Rock'n'Roll versprochen. Die Poster waren sehr reißerisch, delivered haben sie nicht immer. Mhm. Und Sexploitation war dann sozusagen ein ähnliches Prinzip, aber halt mit sexuellen Anspielungen. Also es wurde dann zum Beispiel versprochen auf einem Poster, sehen Sie jetzt dieses und jenes und Skandal und so weiter. Und dann hast du halt hast du dich da reingesetzt und dann hast du halt eine Geburt gesehen. Also so richtig ungeschönt eine Geburt. Und also das war natürlich überhaupt nicht anregend, sondern es war was, was du vorher nicht gesehen hattest. Es war tabuisiert natürlich, ja. Aber es war nicht diese Art und Weise von Sexskandal, die auf den Postern beworben wurde.
Ja.
Also dann sind auch viele echt traumatisiert wieder rausgegangen, weil sie sich was anderes erwartet haben, aber natürlich gebildeter, weil sie dann wussten, aha, so funktioniert das also mit der Geburt. Ne?
Auch schon mal eine Information.
Genau, und es gab zwei Könige der Sexploitation, sag ich mal. Das eine war Russ Meyer, den auch viele, denke ich mal, kennen. Der hat halt Filme gedreht, die nicht explizit wurden. Also wenn du, ich weiß nicht, hast du von dem mal was gesehen?
Ich habe mal, ja, in ein oder zwei habe ich, weiß nicht, ob ich das mir komplett gegeben habe, aber ich habe so.
Genau, also den
Bildvorstellung, immer sehr, sehr großbusige Frauen auf jeden Fall.
Ja, das war so sein Ding.
Das war so sein Fetisch.
Ja. Also der bekannteste Film von ihm ist Faster Pussycat Kill Kill. Mhm. Und der ist so bekannt in der Tat, dass Tarantino hat einen Film gemacht, der hieß, glaube ich, irgendwas mit Death Car, Death Race. Die letzte Szene aus Tarantinos Film ist tatsächlich synonym mit einer Szene aus Faster Pussycat Kill Kill. Also Russ Meyer ist ist tatsächlich sehr in der Populärkultur auch verankert.
Mhm.
Und er hat diese Filme gemacht, die sehr brutal waren.
Du meinst Death Proof.
Death Proof, genau, ja. Death Proof.
Habe ich leider noch nicht gesehen.
Ja, also ich kann das schon mal spoilern, die letzte Szene und so.
Okay, verstehe.
Und
achso, nee, doch, den kenne ich, Death Proof. Alles klar, das ist der Typ, der mit dem Auto.
Genau, genau, und der dann noch
mehr genau. Genau, doch, noch nicht gesehen.
Und Russ Meyer war der King der Ruffies. Also seine Frauen waren immer sehr brutal, sehr dominant, sehr großbusig.
Mhm.
Und dann gab es noch Doris Wishman. Doris Wishman ist die geheime Königin so der Pornografie dieser Zeit, so 50er bis 70er Jahre. Die hat, glaube ich, über 100 Filme gemacht. Und kein Mensch kennt die und das ist total schade. Weil die hat angefangen mit Nudie Cuties. Nudie Cuties sind so Filme aus FKK-Kolonien. Und sie hat so einen Film gemacht, der heißt Nude to the Moon. Und da gehen halt so Astronauten fahren auf den Mond. Und
Nude on the Moon heißt
Nude er. Nude on the Moon, genau. Und der ist gleich von 69 oder so. Und
61
sogar, ja. Wow, Wahnsinn. Und das ist also ganz immer ganz knapp an der Zensur vorbei, ne, weil die Frauen barbusig, ja, alles drunter darf, durfte man nicht zeigen. Und,
ja.
Und auf dem Mond treffen sie jedenfalls eine Kolonie von Mondgöttinnen und Geistern und sie sind alle irgendwie nackt und die Astronauten irgendwann dann auch, aber es passiert halt nichts. Also es darf auch nicht, durfte nichts passieren, das wäre nicht durch die Zensur gegangen. Und das, ja, sie waren irgendwie alle nackt und so. Das war halt so, da kam Doris Wishman her, die hat dann auch später.
Also, der Humor ist sozusagen dann auch immer noch dabei.
Musste.
Ist immer noch alles so. Also musste, weil es jetzt sonst die Zensur nicht gemacht hätte oder weil es sich sonst keiner angeschaut hätte?
Es hätte sich sonst keiner angeschaut, weil du musst dir überlegen, das war ein Kino. Und du bist da hingegangen. Und die Zeit 60er, 70er, das war so die Zeit, wo auch Frauen mal ins Kino gingen, um sich solche Filme anzusehen. Und du sitzt jedenfalls im Kino mit Leuten. Ja, und dann siehst du sowas. Und das erregt dich vielleicht oder auch nicht, aber vielleicht erregt es dich. Und dann sitzt du da und bist erregt in einer öffentlichen Situation. Oder so, semi-öffentlich. Und was machst du jetzt damit? Und deswegen auch Comic Relief war unglaublich wichtig, weil wenn es nicht lustig gewesen wäre, ich meine, was macht man dann mit seiner Erregung? Ja?
Ja.
Die trägt man dann auf die Straße wieder raus.
Verstehe.
Und irgendwo muss das hin.
Okay.
Und dann hast du halt gelacht und dann war wieder okay. So. Und diese Filme, also das ist ja auch, also Sexploitation und danach in den 70ern das goldene Zeitalter der Pornografie, das sind auch die schönsten Filme. Es sind echt die lustigsten, amüsantesten Filme, die auch also so absurde narrative Bögen haben.
Die 70er Jahre sind das goldene Zeitalter der Pornografie?
Ja, aber.
Weil?
Weil sie in Kinos gezeigt wurden, weil das erste, also sie hatten Budget.
Ja.
Ja, sie haben sich auch echt Gedanken gemacht. Das war das Zeitalter, wo sie gesagt haben, jetzt sind wir eine befreite Gesellschaft. Jetzt können wir Pornografie in unsere Gesellschaft tatsächlich als Teil unserer Gesellschaft ganz öffentlich und ohne Scham
sozusagen als Begleitmaßnahme der sexuellen Revolution.
Also 1969 wurde Pornografie so ein bisschen gesellschaftsfähig. Da gab es auch die erste Sexmesse in Dänemark. Pornografie wurde tatsächlich legal. Also 69, 70 waren die Jahre, in der Pornografie legal wurde.
Wo?
Weltweit. Also in Amerika, in Deutschland, in Europa.
Mhm.
Es gab diese Sexmesse. Und es gab dann, das war das Zeitalter der Schwedenpornos, das ist so ein Begriff, weil eben genau auch diese skandinavischen Länder waren so die ersten, die gesagt haben, wir legalisieren jetzt Pornografie.
Mhm.
Und deswegen waren die 70er Jahre auch so dieses, ja, jetzt sind wir nicht mehr, also ne, der Hays Code hat dann aufgehört. Der Hays Code war eine Zensurmaßnahme der Studios, die sich auferlegt haben, gewisse Dinge nicht zu zeigen. Und da ging es, also Hays Code war ja eigentlich für Hollywood. Also wer Pornografie machen konnte, es wurde auch immer Pornografie produziert und so, das war aber im Illegalen. Aber Hollywood-Filme zum Beispiel, du kennst diese Doris Day-Filme und hast dich vielleicht gefragt, die sind verheiratet und schlafen in zwei unterschiedlichen Betten. Warum? Wegen dem Hays Code.
Ah, verstehe.
Man durfte, also ein Filmkurs durfte nicht länger als 3 Sekunden dauern. Und also es gab da ein das war offiziell eine Selbstverpflichtung, aber inoffiziell hast du halt keine Freigabe gekriegt, wenn du dich nicht dran gehalten hast.
Mhm.
Und das waren so 30er bis 60er, 70er waren das so. Das war die Hochzeit des Hays Code. Das heißt, Filme aus der Zeit sind sehr, sehr zahm und züchtig.
Ja.
Und genau, und in den 60ern mit der Sexploitation, da ging das so in der Underground Culture los und in den 70ern haben sie dann gedacht, ja, das wird jetzt, also irgendwann wird es nur noch Filme geben, wo es und so richtig zur Sache geht und das ist super und alle gucken sich das an und da sind auch echt richtig das erste Mal Massen in die Kinos geströmt. Also vor allen Dingen nicht nur Männer aus den oberen Schichten, sondern alle. Ja, also so.
Was ist da jetzt so exemplarisch? Also was würdest du da so hervorheben?
Naja, der Film aus der Zeit, der die meisten Kontroversen natürlich auch gespawnt hat, war Deep Throat.
Mhm.
Und Deep Throat war ein Kinophänomen und auch Deep Throat wurde verboten, wurde dann auch zensiert aus den Kinos. Aber das war wirklich der Film, wo auch den auch richtig viele Leute gesehen haben und wo die Leute auch ins Kino gegangen sind, um zu sagen, ja, ich finde jetzt das vielleicht nicht so interessant, aber ich gehe für mein Recht auf, dass ich das sehen darf. Ich bin erwachsen, ich bin mündig, ich habe ein Recht, das zu sehen. Deswegen gehe ich dahin. Also das war eine politische Kontroverse, dieser Film.
Mhm. Und was geht da so in dem Film?
Naja, der ist nicht so spannend. Also ich finde den nicht so spannend. Es ist halt, in dem Film geht es darum, dass eine Frau jetzt das Gefühl hat, sie kann keinen Orgasmus bekommen auf klitorale Art und Weise oder beziehungsweise keinen vaginalen Orgasmus und geht dann zum Arzt und der Arzt stellt fest, naja, das ist ja auch kein Wunder, weil du hast deine Klitoris in deinem Hals, in deinem Rachen. Und deswegen kannst du nur so...
Nur oral befriedigt werden.
Nee, ja nicht oral, sondern sie muss sozusagen, also in ihrem Rachen ist ihre Klitoris und sie erlangt Befriedigung dadurch, dass sie Blowjobs gibt. Und halt die Technik, Deep Throat, also einen irrigierten Penis bis zum Anschlag und bis hinter den Würgereflex sozusagen, kommt aus diesem Film.
Hm.
Ne? Also dass die Technik so heißt, wurde mit diesem Film dann zementiert.
Verstehe. Wow.
Ansonsten ist der Film jetzt kein, der ist auch sehr witzig, also der hat auch durchaus Humor.
Mhm.
Aber der Film ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme aus der Zeit, sondern es gibt ein paar, die ich lieber zitiere. Wenn
aber
ich
das wird jetzt auch nicht alles angedeutet, sondern da wird es dann auch gemacht.
Das ist ein Porno,
ja. Okay, ja gut, ich frage ja nur, das ist ja geil.
Nee, also das ist, andeuten ist da nicht mehr, sondern
okay,
das ist
dann... Okay, alles klar, dann geht's richtig ab, aber das war so richtig im Kino, aber dann halt nur ab 18 oder...
Ja, natürlich, okay. Natürlich, also das...
Ja, weiß ich.
Klar, aber erwachsene, mündige Menschen hatten halt das, also und vor allem...
Aber der war dann Gott sei Dank auch noch ein bisschen lustig, sodass sie sich dann alle noch...
Ja, man konnte als Pärchen da auch reingehen, ohne sich hinterher beschämt anzugucken und zu sagen, um Gottes Willen.
Wow.
Ja, aber der Film, den ich aus der Zeit immer am liebsten zitiere, ist Flash Gordon.
Ja.
Also Flash mit E natürlich, ja. Weil der auch so ein bisschen das Genre des Spoofs begründet. Also das...
Der sich sozusagen im anderen Film kopiert, sozusagen, ja, eine Porno-Variante draus macht, oder
Phänomene
was?
Der Popkultur pornografisch persifliert. Das ist ein Spoof. Und Flash Gordon ist einer der ersten, der so richtig weit bekannt war. Und der ist super. Der ist fantastisch. Also alles in diesem Film, also die Bühnenbilder, die sind toll. Also alles in diesem Film ist fallisch. Also so die Grotten und die Rakete, mit der sie fliegen, ist ein riesiger goldener Phallus und es ist mit so viel Liebe zum Detail. Es ist wirklich wirklich also ganz fantastisch und sie gehen dann auf den Planeten Porno und dann hat er da so einen Sexstrahl, dieser Emperor Wang, der und wenn dieser Sexstrahl auf die Erde trifft, dann müssen alle Leute sich sofort die Kleider vom Leib reißen und Sex haben und ich meine, und der Film, der ist gar nicht so explizit, also da wird nicht, da wird viel zu wenig gevögelt für das, was wir jetzt so als Pornografie verstehen, sondern der hat richtig eine Handlung. Also ich meine, klar, da geht's dann, also die müssen sich unter jedem Prätext dann auch die Klamotten vom Leib reißen und Sex haben, aber der ist richtig witzig und der ist auch richtig gut. Also den kann man auch auf Partys spielen, das ist kein Problem. So. Das ist ein super Film, kann ich jedem empfehlen.
Okay, aber er hat auch immer noch viel dieses Humorelement.
Ja, sozusagen. Genau. Also der ist halt tatsächlich...
Geht das ganze goldene Zeitalter des Pornos so weiter?
Ja, also das liegt halt, wie gesagt, an dieser Rezeptionssituation. Das hört dann erst auf in den 80er Jahren. Das hört dann relativ abrupt auf. Und da ist zum einen die geänderte Rezeptionssituation schuld. Also die Leute gehen weniger in Kinos. Jetzt haben wir irgendwie Videorekorder.
Genau, da kam ja so VHS auf.
Ja, und die ersten Verleihe auch, die tatsächlich Filme verliehen haben. Mhm. Pornofilme, die direkt für Video auch produziert wurden und so. Und dann ist der Humor in dem Moment nicht mehr so irre wichtig, weil wenn du alleine sitzt... vor deinem Fernseher zu Hause und dir das anguckst, dann ist das nicht mehr wichtig, dass du diesen Comic Relief hast, dass du da drüber lachen musst, weil ich meine, da sitze eh alleine und es merkt keiner und kannst einen runter.
Das heißt, das war sozusagen der Tag, an dem der Humor aus dem Porno verschwand.
Ja, so ein bisschen eher so die Dekade, aber ja.
Ja, na gut, sicherlich so eine Phase gewesen, aber für jeden war es dann irgendwann mal der Tag gekommen, wo sozusagen humorfreie Pornos liefen zu Hause.
Ja, und also es ist, also, und es gibt tatsächlich auch so einen Film, an dem man das festmachen kann. Das ist, dieser Film heißt Café Flash. Der ist aus den frühen 80ern und dieser Film beschäftigt sich inhaltlich in der Tat, also man muss sich das vorstellen, wir haben irgendwie Kalter Krieg und Atombomben-Scare und dieser Film beschäftigt sich mit einer dystopischen Gesellschaft, in der es gab einen Krieg und es ist sozusagen Endzeit und die Leute, die überlebt haben, sind zu einem größten Teil in irgendeiner Form verstrahlt und können keinen Orgasmus mehr erlangen und keine sexuellen Gefühle mehr, also keine sexuellen Empfindungen mehr erreichen. Und das sind 99% der Leute. Mhm. Und dann gibt es 1%, die können das noch.
Ja.
Und diese 1% sind dann sozusagen dazu verpflichtet, in Art Varieté-Shows oder in so sexuell motivierten Shows aufzutreten, die auch total bizarr sind, um diese 99% daran zu erinnern, was sie verloren haben. Und das ist ein Film, der ist extrem deprimierend, also wahnsinnig deprimierend und total absurd, also von der Visualität
her. Warum sollen sie daran erinnert werden? Das ist doch voll Depri.
Ja, das ist total Depri. Also du siehst dann auch die Gesichter dieser Leute und die sind alle ganz weiß geschminkt mit riesigen Augenringen und du denkst irgendwie, die sind kurz davor jetzt irgendwie zu sterben. Also ganz,
ja,
ganz unglückliche
geben
Menschen.
Das? Also, verstehe ich nicht.
Ja, das ist in dieser Filmwelt. Sie wollen halt nochmal dran erinnert werden an die glücklichen Tage.
Wie schön es war.
Und das muss man auch dazu sagen, dieser Film kommt zu einer Zeit, wo...
Also sie erinnern sich sozusagen schon so, dass es ihnen mal so ging.
Ja, ja. Und man muss halt auch mal, man muss auch dazu sagen, dass dieser Film nicht nur in eine politische Situation des Kalten Krieges und dem der möglichen Endzeit kommt, sondern es markiert halt auch so ein bisschen das Ende der unbeschwerten Sexualität. Also die 80er sind ja auch das AIDS-Zeitalter. Ja. Und das heißt also, dass dieses unbeschwert, also das ist auch in der Pornografie sozusagen dann erstmal zu Ende. Und ein anderer Umgang mit Sexualität, ein vernünftigerer oder ein mehr.
Verstehe. Das heißt ja, das Atomkriegsszenario könnte man auch als Synonym für dieses AIDS-Desaster, so mit irgendwie Sex verboten und so. Ich meine, das war ja echt das war echt ein harter Schlag, ne? Auch so für die Jugend. Ja, weil vorher war noch irgendwie Hippie und wir haben uns alle lieb und freie Liebe und hier in Kommune 1 und den ganzen Tag wälzen wir die Körper aufeinander und wer irgendwie zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment und so und dann auf einmal so Bremse. So, ach ja, übrigens jetzt irgendwie AIDS-Ficken verboten.
Ja, ich meine, dass man auch Spaß haben kann und man benutzt halt dann einfach mal irgendwie die nötigen... Vorkehrungen.
Ja klar, aber das war ja trotzdem war irgendwann auf einmal diese Bremse war ja auch generell da, so dass das Lustvolle auf einmal mit Gefahr verbunden war. So, und ich meine, es war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, ob jetzt irgendwie Kondom hilft oder so. Ja, also man wusste ja nichts. Die Krankheit brach auf einmal aus. Mhm. Es war relativ schnell klar, dass es irgendwie damit zusammenhing. Ja, aber du wusstest ja jetzt nicht, ob schon irgendwie auch nur so die Annäherung in irgendeiner Form dann zu einer Übertragung geführt hat und gab alle möglichen Theorien, ja, bis hin zu Verschwörungstheorien, dass das jetzt mal wieder in irgendwelchen Geheimlabors der CIA ausgeheckt wurde und so weiter. Ja,
und es war halt auch keine kulturelle Praxis tatsächlich irgendwie. Safer Sex war natürlich noch keine, also Kondome gibt es ja schon Ewigkeiten. Aber
war eher die Ausnahme, genau.
Und beziehungsweise es wurde, ja, es war halt nicht die kulturelle Praxis, sondern du hast halt früher Kondome vor allen Dingen dazu benutzt, um Frauen nicht zu schwängern. Also diese Schafhautkondome und so, also das waren tatsächlich verhütende Maßnahmen. Und dass Kondome allgemein ein sinnvoller Teil jedweder
so Hygienefaktor haben.
Ein Hygiene, ja. Oder auch so ein ja. Also ein Safer Sex Bestandteil sind, das hat sich ja in der Kultur, also das sind ja erst, ja, keine Ahnung, ein paar Jahrzehnte, mehr ist das ja nicht, ne? Mhm.
So. Das kam ja im Prinzip auch erst so mit Beate Uhse wirklich in Wallung.
Ja, Institut für Ehehygiene und so.
Genau. Mhm. Da hat sie einiges bewegt.
Ja. Allerdings, so. Und Beate Uhse hat ja auch immer dafür gekämpft, auch tatsächlich sexuelle Erfüllung dann auch für Frauen attraktiver zu machen. Also letztens hatten sie ja auch Sexshops für Frauen und so, diese Geschichten. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen das Bemühen aus einem vergangenen Jahrhundert, weil seit wir das Internet haben, brauchen wir nicht mehr Sexshops für Frauen, sondern einfach nur Internet-Sexshops für jeden. So. Also, von daher, ja, aber die Bemühung fand ich ganz nett.
Wie ist denn das, so, ich meine, das kam ja auch im Podcast zum Feminismus natürlich auch zur Sprache, gerade in den 70er Jahren, so, da wurde ja auch Pornografie als Begriff schnell zum Kampfbegriff und wurde dann von der feministischen Bewegung, zumindest Teilen davon, dann auch gleichgesetzt mit Gewalt gegen Frauen. Der Porno war dann eben auch so ein Feindbild mitunter, der eben ja sozusagen als gegen die Frau gewendet war. Und jetzt haben wir das natürlich schon bei der Betrachtung der ganzen Geschichte, war es klar, es war im Wesentlichen so eine Sache der Herrenclubs und der Eliten und die Frauen waren da irgendwie ausgeschlossen. Aber das ändert sich ja jetzt auch oder hat sich geändert. Es gibt ja auch so Trends, feministische Pornos oder Pornos für Frauen, von Frauen.
Naja, Frauen.
Wie ist das zu bewerten, diese, was also für eine Bewegung gab es denn dann?
Geschichtlich, es gab ja die Pro-Porn-Feminists und die Anti-Porn-Feminists. Gibt's auch immer noch. Aber es ist so, dass die Pro-Porn-Feminists sich einfach auch gesagt haben, also erstens haben wir sexuelles Verlangen ganz genauso wie die Männer und es geht nicht an, dass unser sexuelles Verlangen unsichtbar ist. Pornografie war schon immer aus Sicht der Männer. Es war immer in irgendeiner Form aus der männlichen Perspektive. Und das geht nicht. Wir brauchen jetzt, also wir möchten auch gerne, dass unser sexuelles Verlangen nicht mehr unsichtbar ist, sondern das möchten wir genauso dargestellt wissen. Und wir möchten das auch öffentlich postulieren, dass wir das überhaupt haben. Ja, und also das zum einen. Und zum anderen natürlich möchte man auch die Deutungshoheit über, was ist denn Sexualität, was ist denn Pornografie, das möchte man nicht allein den Männern überlassen. Das finde ich auch ganz vernünftig, weil wir stellen ja nun mal irgendwie die Hälfte der Gesellschaft, und warum nicht auch raus aus dieser unsichtbaren Schmuddelecke. Und das ist eine gute Sache. Ne? Also weibliche Sexualität ist eine Sache, warum sollte man die nicht in irgendeiner Form auch zelebrieren und darstellen? Und warum sollten sich nicht Frauen irgendwie auf Pornos einen runterholen dürfen, können und so? Und das geht halt mit Pornos aus männlicher Perspektive. Das ist halt das, was wir gewohnt sind zu sehen. Ja, aber warum nicht auch mal Pornos machen, in der Frauen ihre oder in der Frauen das Gefühl haben, jetzt wird ihre Perspektive auch mal wahrgenommen?
Was macht diese Perspektive aus? Ich meine, zunächst einmal, Sex ist ja, brauchst du ja sozusagen beide, ja. Also reden jetzt immer vom heterosexuellen Sex, also kein Porno ohne Frau sozusagen. Das heißt, die Frauen sind zumindest schon mal dabei. Was ist die Änderung der Perspektive, die es dann für Frauen interessanter macht?
Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Ne? Also es gibt zum Beispiel die Girlfriend-Films, die haben dann versucht, das ist auch noch aus dem letzten Jahrtausend, aber die haben dann versucht zum Beispiel Pornofilme ohne Männer zu machen. Also da geht es tatsächlich nur um weibliche Sexualität, die dargestellt wird, aber Männer kommen nicht vor. Mhm. Das ist auch alles sehr, sehr weich gespült und alles so mit Weichzeichner und alles so. Erst ist dann muss irgendwie mit geworben werden umeinander und ganz erstmal drüber reden und so, und dann geht's so langsam zur Sache. Das war ein Ansatz.
Mit Massagestab oder ohne?
Ohne, ohne. Das, also war alles ganz, ganz liebevoll und so.
Okay.
Und dann natürlich ist ja Sex immer auch so ein bisschen Also Pornografie, wie gesagt, da geht es ja darum, um den Blick. Und dieser Blick wurde einfach geändert. Also du hast in der modernen Pornografie oder in der Pornografie des 20. Jahrhunderts ist die Frau immer so ein bisschen passiv, immer so ein bisschen unterwürfig. Ja? Also dieses Ja, gib's mir, ja, mach's mir, ich will das und mach mit mir, was du willst. So, dieses Passive.
Ja.
Und wenn man es schafft, diesen passiven Status so ein bisschen aufzuheben, zu konterkarieren und die Frau halt tatsächlich auch so ein bisschen als aktiv und ich suche mir das selber aus und ich möchte jetzt mal selber entscheiden, was ich hier mache und mit wem ich das mache und wie und leg dich jetzt mal dahin und so, dann hast du wieder so eine ganz andere Selbstbewusstsein und dann hast du die Deutungshoheit also auch so ein bisschen verändert. Du hast halt irgendwie für dich definiert, dass Sex oder dass Pornografie, Frauen und Pornografie nicht nur der passive Teil sein müssen. Ja, sondern sie können auch tatsächlich einen anderen Teil. Und das spricht halt zu Leuten, also das spricht halt mehr zu dem, was die Leute in ihrer Realität kennen natürlich. Ne?
Mhm. Und findet das statt? Also ich meine, ist das eine nennenswerte Bewegung?
Ja, das ist zunehmend. Also es gibt mittlerweile die Feminist Porn Awards. Da werden jährlich in Kanada die besten feministischen Filme, pornografischen Filme auch gekürt.
Mhm.
Und es gibt in Berlin das Porno-Film-Festival, wo tatsächlich queer und feministischer Porn auch ausgezeichnet wird und gezeigt wird. Und es hat also, das verändert sich gerade. Gerade auch mit dem Internet. Es gibt halt jetzt immer mehr Menschen, die sagen, also dieser hetero 0815 Porno, der spricht mich nicht an. Das ist nicht meine Welt. Das möchte ich nicht sehen. Sondern ich möchte Punkt, Punkt, Punkt. Und dieses Punkt, 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 das erfährt jetzt durch diese Möglichkeit der Differenzierung, erfährt das auch echt ein Gewinn an Popularität. Und es ist jetzt auch mittlerweile hip und cool, Pornos zu gucken. Das finde ich gut.
Findest du?
Ja, natürlich. Kannst du irgendwo hingehen und sagen, ich gucke Pornos und alle Leute finden dich blöd? Also oder sagen, du guckst Pornos,
Naja, man ist ja auch immer so ein bisschen in seiner Blase, deswegen ist es schwierig, da so eine allgemeingültige Aussage drauf zu sehen. Ich würde das so unterstreichen, dass das sich auf jeden Fall lockert. Also es ist nicht mehr so verspannt. Es ist auf jeden Fall ändert. Also ich rede jetzt sozusagen von meinem Eindruck, wie die gesamte Gesellschaft das sieht. Weil ich meine, wir haben ja immer noch dieses Tabu-Ding, ja.
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also
böse und gerade in der Politik so, ja, oh Gott, Internet, ja. Die Kinder können jetzt ja, könnten ja sogar auf Pornos stoßen, ja. Also sollen sie sich doch lieber bitte den Tatort anschauen, wo jeden Sonntag Leute erschossen werden.
Genau, also ich würde mich jetzt auch nicht aufs niederbayerische Dorf stellen und dann auf dem Marktplatz sagen, ich gucke Porno. Also ich meine, das wäre zumindest eine Diskussion, die dann länger ist. Aber es ist mittlerweile so, dass, dass Pornografie sich so weit ausdifferenziert hat, dass halt Pornografie nicht mehr das Synonym ist für die Unterdrückung oder die sexuelle Unterdrückung der Frau. Das ist mittlerweile kein Synonym mehr. Und das finde ich gut, weil das natürlich auch bedeutet, dass momentan gesellschaftliche Gruppen auch das rezipieren, die das vorher nicht rezipiert haben, weil es einfach nichts war, womit sie sich identifizieren konnten. Ne? Ja.
Was würdest du denn sagen, wäre so eine kontemporäre Definition von Pornografie? Was ist es denn heute jetzt oder was beginnt es zu sein? Was ist Aufgabe und Sichtweise?
Es sind Darstellungen von ganz, ganz abstrakt sexuellen Akten, die auf den Zuschauer erregend wirken sollen.
Also abstrakt sind sie ja jetzt nicht.
Naja, es kommt drauf an, in welche Fetischrichtung du gehst. Also wie gesagt, es gibt es gibt Dinge, Darstellungen, die sind für bestimmte Leute sexuell erregend und deswegen pornografisch. Und du würdest davor stehen und sagen, hey.
Hast du da mal ein Beispiel?
Zum Beispiel Gipsbein-Fetisch. Ja, es gibt Leute.
Gipsbein.
Es gibt Leute, die finden das sexuell erregend, Frauen oder Menschen in Gipsbeinen und Gipsarmen zu sehen und dann auch auf diese Gipsbeine in sexuelle Handlungen zu verwickeln. Ich persönlich, das ist nicht mein Fetisch, weißt du? Und deswegen kann ich sagen, okay, das erregt mich jetzt nicht. Für mich ist das keine Pornografie, sondern einfach nur weird. Aber
okay, ja.
Es gibt eine relativ große Interessensgruppe, die findet das sexuell erregend. Für die ist das natürlich Pornografie im klassischen Sinne. Es erregt sie. Es sind sexuelle Darstellungen, die sie erregen.
Okay, aber es ist jetzt nicht unbedingt so der Hit unter den Fetischen, oder?
Naja, aber guck mal, also ein ganz, ganz riesiger Fetisch, Fußfetisch. Ja, sexuelle Handlungen an und mit Füßen. Es gibt eine ganz, ganz große Gruppe, die findet das sexuell erregend. Für die ist das Pornografie. Und ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das Pornografie sein soll, für mich identifiziert sich das nicht so auf den ersten Blick, weil das sind angezogene Frauen mit Füßen.
Ja.
Ja. Das ist für mich jetzt nicht auf den ersten Blick als Pornografie zu identifizieren, weil ich diesen Fetisch nicht teile.
Mhm.
Ja, aber jemand, der diesen Fetisch tatsächlich hat oder der irgendwie auf diese Art und Weise seiner Sexualität irgendwie, ja, der das irgendwie erregend findet, für den ist das natürlich pornografisch.
Okay, aber wenn ich jetzt Fetisch höre, dann denke ich irgendwie als erstes Lack, Leder, Halsband. In meinem limitierten Hirn ist das so ein bisschen das Synonym dafür.
Der Fetisch bedeutet ja eigentlich nur, dass du Dinge sexualisierst, die jetzt nicht unbedingt, also die nicht die primären Geschlechtsteile sind, sondern du sexualisierst halt Dinge oder Gegenstände oder gewisse Körperteile.
Ja, auch das Verhüllen, ne, ist ja auch so ein Teil. Aber eben auch so dieses Fesseln, Einsperren.
Ja, da geht's halt viel
in die falsche Richtung oder
so. Nee, aber ja. das ist halt Sex als Macht, ne? Machtspiel. Was ja Sexualität immer ist und natürlich ist das auch was sich unglaublich gut darstellen lässt. Also Machtspiele lassen sich ja visuell einfach sehr, sehr gut filmisch darstellen. Deswegen ist das auch was sehr, sehr häufig einfach kommt, wenn du irgendwie Bilder oder Filme siehst. Weil das sich so gut darstellt. Es gibt Fetische, die lassen sich nicht so besonders gut darstellen oder haben halt so eine kleine Interessensgemeinde, dass das Internet für diese Interessensgemeinden halt ein großer Segen ist, weil sie dann tatsächlich Gleichgesinnte finden. Also es gibt halt Fetische, die sich mir jetzt nicht erschließen und aber um Gottes Willen, also wenn Leute das irgendwie einverständlich miteinander machen, dann
passt
das schon, ja, aber ich muss jetzt nicht nackt irgendwie durch den Wald rennen mit irgendwie jemandem auf meinen Schultern und also so, weißt du, das sind einfach so Dinge, wo ich nur sage, muss ich jetzt persönlich, aber wie gesagt, bitte. Und okay. Das Internet ist total hilfreich, weil sich solche Leute dann zusammenfinden können und
okay, es ist im Prinzip wieder der Sieg der Nische, also es gibt sozusagen für jeden Fetisch gibt es irgendwie das passende Angebot und Leute finden das und sind sich dann sozusagen ihrer Vorlieben bewusster und dann entspannter, dass sie irgendwie nicht alleine auf diesem Planeten sind.
Ja, genau.
Und du findest auch generell das Argument, dass Pornos jetzt für Kinder schädlich sind, was ja sozusagen so ein Polit-Meme ist, dem würdest du so nicht.
Also ich würde jetzt sagen,
nicht unterschreiben.
Alles ab der Pubertät. Also ich finde, dass Pornografie in der Tat so ein bisschen ein Teil der Oberschul, also der Sexualkundeunterricht sein sollte. Weil man darf drüber nicht reden, weil sie sind ab 18. Sexualkundeunterricht ist so irgendwie mit 16, glaube ich, 8. Klasse. 15, 16 sind die da. Das heißt, du darfst denen das natürlich nicht zeigen, aber du darfst, die reden da, es wird auch nicht drüber gesprochen. Das heißt, das, was eigentlich alle Politiker als Problem ansehen, ist dieses, die Kids gucken Pornos und denken dann, es ist das, wie es im Schlafzimmer laufen sollte.
Ja.
Dass das so nicht läuft, das merken die von alleine. Ja? Aber das sind halt so Dinge, würde man drüber reden und würde man auch zeigen, guck mal, das sieht immer gleich aus, hast du dich schon mal gefragt, wieso? Das wäre total hilfreich, ja, wenn das nicht so totgeschwiegen wäre. Deswegen bin ich schon also der Meinung, dass man das in irgendeiner Form thematisieren sollte im Oberschulunterricht. Ja? Weil es findet ja statt. Ich meine, es kann mir keiner.
Auf welche Art und Weise meinst du, könnte man das thematisieren?
Ja, im Sexualkundeunterricht. Also
ja, was Porno zeigen.
Porno zeigen und dann sagen, guck mal, so und so und so hast du gesehen, die machen das nur so, weil da die Kamera ist. Und die guckt nur deswegen in die Kamera, damit das in irgendeiner Form was mit dir zu tun hat, damit du dich irgendwie erregt fühlst. Ja, und zwar als du als heterosexueller Mann, dass diese Pornos, diese heterosexuellen Pornos natürlich total normiert sind und auch nur auf eine bestimmte Klientel abzielen, das ist was, wenn du das mal erklärst, dann siehst du das auch. Und dann differenzierst du auch zwischen, was mache ich zu Hause in meinem Schlafzimmer und was ist das, und dass das einfach nicht die Norm ist, sondern dass ich immer die Norm bin. Also es gibt keine Norm, deswegen ist das, was ich tue, immer okay. So. Mhm. Und das sind Sachen, das kann man Jugendlichen beibringen, und ich glaube, da kann man echt eine ganze Menge Herzensleid auch verhindern, wenn man halt sagt, diese Normierung, die du in Pornografie erlebst, in heterosexueller Pornografie oder auf YouPorn, die gibt es gar nicht in Wirklichkeit, ja. Das heißt also, wenn du diesen Gipsbein-Fetisch hast, um Gottes Willen, such dir Leute, die das auch cool finden, und mach es. Es ist okay.
Ja.
Sag doch keiner was dagegen. Solange du Leute findest, die das cool finden und die sagen, ich gebe mein explizites Einverständnis, do it.
Was würdest du meinen, wie groß so der Anteil von Pornokultur ist jetzt bei der Erzeugung von Rollenbildern in der Gesellschaft, die wir ja durch alles haben, Werbung, Umgang, Regeln, Vorschriften.
Naja, es spiegelt natürlich eine Menge. Und wie gesagt, wir haben ja das momentane Bild der Frau zum Beispiel im Pornofilm ist ja extrem unterwürfig, ja. Also das ist, ich rede jetzt von heterosexueller, massenproduzierter, ja, Pornografie, das ist immer noch sehr unterwürfig. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Ergebnis davon, dass das Tabu ist. Also wir haben eine Gesellschaft, in der Frauen immer emanzipierter werden. Noch nicht natürlich, wir haben immer noch Bedürfnisse für mehr Gleichstellung, das ist noch nicht passiert. Aber es ist so, dass diese Unterwürfigkeit nicht mehr der Status quo ist, wie in der viktorianischen Gesellschaft, wo es noch hieß, du ehrst bitte deinen Mann, und wenn der Sex will, dann hast du da bitte schön irgendwie zu liegen.
Ja.
Und das muss mittlerweile nicht mehr sein, sondern man hat auch so eine gewisse Emanzipation in der persönlichen Sexualität. Und deswegen ist das neue Tabu halt diese Unterwürfigkeit. Ja, und deswegen hat man dieses, das ist so ein bisschen dieser Status quo. Aber das ändert sich halt gerade, weil es eben Pornografie auch mittlerweile gibt, die einfach sagt, das ist natürlich das Blödsinn, ja. Das ist nicht unsere Erfahrungswelt, und das ist auch nicht schön, das wollen wir nicht sehen. Und deswegen machen wir Pornos mit starken Frauen oder machen halt Pornos, die auch andere Körper einfach auch mal zeigen, ja. Immer so dieses riesige Brüste bei Frauen, riesige Schwänze bei Männern.
Ja.
Also das sind einfach so Normen, die wollen wir nicht mehr haben. Sondern wir möchten einfach unterschiedliche Körper sehen. So, wir wollen auch mal große, kleine, dicke, dünne Körper, die sich irgendwie verändern. Solche Dinge. Also das ist, ne, wir wollen einfach mal andere Dinge sehen.
Ja, normale Dinge sehen vielleicht auch.
Ja, einfach alles, was normal ist, ist ja immer so ein schwieriger Begriff, und normal ist ja so ein Kampfbegriff. Oder
ja, okay, normal, Scheißwort. Dinge, die häufiger vorkommen.
Dinge, die einfach unserer sehr ausdifferenzierten Lebenswelt entsprechen.
Ja,
ja, da kommen zum Beispiel Transgender-Körper vor, da kommen queere Körper vor, die einfach wo man einfach sagt, wir wollen uns jetzt nicht einordnen lassen. Da kommen halt kleine, große, dicke, dünne, verschiedene Konstellationen. Ja, nicht immer nur irgendwie eher auf sie in der Missionarstellung und dann abspritzen. Also das, ne, sondern einfach eine differenziertere Darstellung von Sexualität. Und da nähert sich die Pornografie dann halt auch der Sexualität wieder an. Also es ist halt so, dass die, dass Pornos, wie gesagt, mit der eigentlichen Sexualität nicht viel zu tun haben. Das weiß man spätestens, wenn man einen Money Shot sieht. Also wenn man einfach sieht, dass Männer auf das Gesicht der Frau abspritzen, was ja nicht so, naja, wie soll ich sagen, also im Porno ist das immer so. Das ist halt irgendwie der Money Shot. Das ist das Ende dieser Sequenz.
Money dann. Shot heißt
das. Money Shot heißt das, ja. Cum Shot, Money Shot.
Ja, ich kenne
es unter Cum Shot. Okay. Genau, also in der wissenschaftlichen Literatur ist das der Money Shot.
Warum den Money?
Weil Pornodarsteller damals nur bezahlt wurden, wenn sie das liefern konnten.
Ah, verstehe.
Genau, also das ist der Money Shot. Okay. Und ja. Dass das sich nicht so eins zu eins auf Schlafzimmer übersetzen lässt, ist ja eigentlich klar. Und dass das für unser Auge wichtig ist, ja, dass der Mann da performt. Das ist für unsere Rezeptionskultur, die wir bei Pornografie halt haben, ganz relevant. Ja, kein Porno ohne Money Shot. Mhm. Und das sind halt so Konventionen, die jetzt mit dieser ausdifferenzierten Pornografie tatsächlich auch überworfen werden. Und das finde ich wunderschön. Also das nähert sich jetzt so langsam einer Sexualität an, was ich ganz interessant finde.
Das Internet bringt ja jetzt einige Änderungen rein, nicht nur was so die Verfügbarkeit von Filmen betrifft, so also, ne, wie das ja die ganze Filmindustrie betrifft. Also es ist nicht nur so, dass Porno überall ist und auch nicht nur, dass sagen wir auch jetzt, glaube ich, die Filmkultur sich ändert, weg von diesen langen Filmen hin zu kurzen Clips und dann eben auch extrem privaten Clips, Amateursachen bei YouPorn und anderen Portalen, ist ja alles irgendwie direkt verfügbar und hier klick, hier komm jetzt. Was ich ja auch noch sehe, ist, dass Internettechnologie ja auch ganz andere Dienstleistungskultur dort bedient, also das vornehmlich wahrscheinlich Frauen, ich weiß, von Männern kenne ich das jetzt nicht, aber ich würde das jetzt mal nicht ausschließen, kenne mich da in der schwulen Bereich auch jetzt gar nicht aus, aber was so typisch ist, so einzelne Frau hat ihre eigene Webseite, hat sozusagen ihren eigenen Brand und verkauft sich quasi verkauft den Direktzugang. Ne? Gibt Teaser-Videos und Bildchen und man zahlt halt irgendwie regelmäßig und dann gibt's irgendwie direkt die Webcam irgendwie zu regelmäßigen Zeitpunkten. Das ist ja auch etwas, was sozusagen bis vor kurzem technologisch noch überhaupt nicht denkbar war.
Naja, das ist ja so späte 90er Jahrtausendwende, so ein bisschen diese Camgirl-Kultur. Ja, na klar, also das Internet bietet natürlich diesen scheinbar direkten Zugang. Was man natürlich auch sagen muss, da ist ja auch viel einfach Geschichte und Fabrikation. Also dieses Branding, man denkt immer, man hat so diesen unmittelbaren Zugang zu jemandem, aber das ist natürlich ja auch Fassade oder die gehen ja auch nach Hause und haben dann irgendwie ein anderes Leben, ne?
Ja.
Also ja, aber da verschwimmt, also gerade bei den Camgirls verschwimmt auch so ein bisschen wieder dieses der Bereich zwischen Prostitution und Pornografie.
Ja.
Ne? Und da hat man wieder so ein bisschen, es ist ein bisschen Retro früher, Stummfilme hatten wir Prostituierte, die sich sozusagen dann auch als Pornodarstellerinnen casten haben lassen, weil das die einzigen Frauen waren, die dafür zur Verfügung standen. Und bei den Camgirls verschwimmt das ja auch wieder, weil natürlich die sehr direkt auch darauf eingehen, was die Kunden dann, die jetzt da verbunden sind mit denen, was die wollen.
Du meinst jetzt, wenn es so One-on-One?
Ja, wenn die so, oder die können dann so chatten und dann
ja, okay.
So, ja. Und da durch diesen Live-Moment verschwimmt das so ein bisschen. Und dieses Amateur-Genre, was du da vorhin erwähnt hast, das ist ja auch so, das beziffert ja eigentlich nur Körper, die ein bisschen differenziert, also so ein bisschen ausdifferenzierte Körpernormen. Also dass da halt nicht, Amateur heißt ja eigentlich auch nur irgendwie Frauen ohne Silikon. Ja, oder Männer, die halt jetzt nicht irgendwie so den Megaschwanz haben.
Ja, oder halt so wirklich so richtig private.
Ja, das lassen sie dich glauben, aber du glaubst doch nicht, das ist eine richtige Industrie. Das sind natürlich Leute, die gecastet werden und sobald da eine Kamera ist, hast du ja keine natürliche sexuelle Situation mehr, sondern da hast du eine Kamera, dann hast du da den Mann mit dem Ton, du hast dann irgendwie den Regisseur, der sagt, du, wir sehen jetzt gerade gar nichts, mach doch mal dein Bein hoch. Und das ist ja keine authentische Situation mehr, sondern es ist eine Situation, die für die Kamera hergestellt wird und die auch diesen Normen der Kamera und diesen Codes der Rezeption wieder folgt. Das heißt, du musst das in irgendeiner Form so machen, dass die Kamera was sieht. Ja, also du kannst halt nicht einfach nur draufhalten, da siehst du ja überhaupt, ich meine, wenn zwei Leute Sex haben, siehst du ja nicht so viel, wenn du da einfach nur daneben stehst. Das heißt, du musst das schon so machen mit irgendwie, halt doch mal dein Bein so hoch, damit ich mit der Kamera da drunter komme. Ja. Ja, also das ist ja keine Situation, ich meine, ich kenne dein Privatleben,
aber das ist Heisenberg wieder, ne, so die Beobachtung verfälscht das, sozusagen, genau. Das Betrachtete.
Genau, und das also und das ist natürlich so, dass diese Leute dann nicht so Karriere machen, also es gibt halt dieses Star-System und dieses Amateursystem, aber das sind natürlich Leute, die das semi-professionell machen, ne? Und es gibt auf YouPorn ja auch dieses, hier sind echte Amateure und so, aber wenn man sich das mal genauer anguckt, sind das natürlich zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz auch Ausschnitte aus kommerziell vertriebenen Filmen.
Ja.
Das sind nicht Leute, die einfach nur exhibitionistisch veranlagt sind, das gibt es dort bestimmt auch. Aber das ist, denke ich mal, nicht der Großteil. Und das ist das, was wir glauben wollen. Oder das, was natürlich auch der Claim ist. Aber das ist ja ein Claim auch einer gesamten Industrie. Nämlich dieser Amateurindustrie. Also das darf man nicht vergessen, dass das auch tatsächlich ein ganzes Genre ist. Ja. Und dass das vermarktet wird so.
Ja. Na gut. Aber ist halt auch Porno.
Ja. Klar.
Kommt mit dazu und ist definitiv so ein neues Phänomen. Und entdeckt ja dann wahrscheinlich in gewisser Hinsicht aber auch schon diesen Wunsch nach Authentizität ab. Also auch wenn es nicht authentisch ist,
denke mal,
ist es zumindest eine Produktion, die ja im Prinzip genau das, was du vorhin auch so gefordert hast, so, dass es irgendwie eben nicht immer die dicken Titten und die Monsterschwänze sind, sondern halt auch was dazwischen.
Ja, das Ding ist ja, aber bei YouPorn ist natürlich das Schöne, du hast eine Suchmaschine und du kannst halt nach spezifischen Dingen suchen. Das heißt also, wenn du auf dicke Titten stehst, dann gibst du halt dicke Titten ein,
ja,
beziehungsweise das englische Äquivalent und dann findest du, was du haben willst. Ja. Und das ist natürlich schön, aber das darf man nicht vergessen, ist auch wieder alles auf so den männlichen Blick gemünzt. Ne? Dass da einfach auch ganz, ganz viel Content drin ist, der wieder mit dieser männlichen Perspektive. Amateurpornos zum Beispiel funktionieren ganz häufig so, dass der Kameramann Teil der Szenerie ist und dieser ganz klassische Kamerawinkel von oben rauf auf den eigenen Schwanz, der gerade in der Frau steckt.
Ja, im Prinzip das so First Person.
Genau, das heißt POV, Point of View.
Ah, ja.
Und Point of View Porn ist halt tatsächlich, das ist der ultimative männliche Blick. Ne? Das ist so, ich gucke das ist auf mein eigenes
Point of Male View sozusagen.
Ja, genau, Point of Male View. Und das ist auch was im Amateurbereich sehr, sehr stark ein visuelles Muster, was sich durch den gesamten Amateurbereich zieht. Und das ist natürlich was, wenn ich jetzt als heterosexuelle Frau, ja, ich meine, klar, irgendwo, aber so richtig meine Perspektive ist das halt nicht.
Da gibt es auch den Point of Female View, also gibt es auch irgendwie Vergleichbares.
Nicht in dem großen Maße gibt es, aber das sind halt Projekte. Was es halt gibt, ist irgendwie der Versuch einer geschlechtergerechten Pornografie, die halt auf diesen Male Point verzichtet und die Frau halt tatsächlich in heterosexueller Pornografie nicht nur als williges, was auch immer Luder darstellt, sondern irgendwie so von wegen, ich habe hier auch einen eigenen Willen, hallo?
Ja, aber ich meine, ist das kein Markt?
Das ist ein zunehmender Markt, natürlich. Also gerade Leute, die sich nicht vertreten fühlen in der momentanen heterosexuellen Pornografie, die sagen halt, machen wir halt unseren eigenen Scheiß. Und das machen sie und das wird gekauft und das ist ein wachsender Markt natürlich. Also merkt
man.
Also
wenn man sozusagen heute in die Pornografie einsteigen wollen würde, wäre das ein Wachstumsmarkt.
Naja, klar, vor allen Dingen, wenn du als Mensch, der sagt, also das, was ich hier so mache, das ist momentan in der Porno, also das, was mich anmacht und geil macht, das ist noch nicht vertreten. Ja, klar, also das ist ein wachsender Sektor und ich finde das auch schön, dass halt Menschen sagen, wir haben halt nicht normierte Körper, wir haben nicht normierte Beziehungen und sexuelles Verlangen und das möchten wir auch in irgendeiner Form dargestellt wissen. Ja.
Mhm.
weil natürlich dieser männlich dominierte Blick, Porno ist halt nicht mehr nur für Männer. Ja? Es gibt auch genügend Frauen, die sagen, also ich möchte jetzt mal ordentlich eine geile Geschichte haben und wo kann ich denn das hier, wo gibt's denn das hier?
Wo geht's denn hin mit dem Porno? Hast du da irgendwie einen Eindruck? So, siehst du zum Beispiel eine Chance, dass diese Tabuisierung mal ein Ende findet oder ist das so ein Evergreen?
Es ist halt so ein inhärenter Teil. Also dieses, ich mache was, was ich sozusagen, also so dieses, es ist schon aufregend, was zu tun, was jetzt nicht gesellschaftlich so anerkannt ist natürlich. Ne?
Ja, ist es vielleicht gut für die Gesellschaft, dass das Pornografische tabuisiert ist?
Ach ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wie man das sieht. Also natürlich gibt es diesen Moment der Katharsis, dass man sagt, man guckt jetzt diesen Porno und ist jetzt irgendwie dann dadurch gereinigt in irgendeiner Form. Da glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dran. Aber ich glaube schon, dass wenn man darüber reden, also ich meine, wenn ich über mein Sexleben reden müsste oder wenn das irgendwie so ein Kaffeekränzchen-Gesprächsthema wäre, dann wäre das nicht so spannend. Also wäre es anders spannend. Und ich finde so ein bisschen dieser Kitzel, der darf schon da sein und das Aufregende und dieses, ach, jetzt gucke ich mal was oder jetzt mache ich mal was. Und das ist klar, das ist so ein inhärenter Teil. Das ist aber auch ein Teil davon unserer Geschichte. Also wir haben Pornografie immer als irgendwo was, wenn nicht gesetzlich, dann moralisch verbotenes oder so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft stehendes empfunden. Und das ändert sich. Das ändert sich in dem Maße, wie unsere Sexualität tatsächlich, wie wir über Sexualität reden können, wie wir auch über Pornografie reden können. Und das findet ja, dieser Diskurs findet ja zunehmend statt. Also es gibt ja, also ich habe das ganz krass gemerkt. Ich war auf dem, ich glaube, vorletzten Pornofilmfestival und dann kam meine Mutter und meinte, nimm mich mal mit. Ich will einfach mal gucken, was da so los ist. Und meine Mutter ist Mitte 60. Und die war dann da und hat sich da irgendwie auch was angeguckt. Und
wo war das Pornofilmfestival?
Das ist in Berlin jedes Jahr im Herbst, das kann ich sehr empfehlen. Da werden halt vor allen Dingen auch Pornos gezeigt, die eben so ein bisschen von diesem, also die einfach mit diesem 0815 Hetero gar nichts mehr zu tun haben, sondern das ist queer-feministischer Porno. Das sind Pornos, die teilweise in die Kunstrichtung gehen. Das ist eine wundervolle Atmosphäre. Es ist eine sehr, sehr Sex-positive, Porn-positive Atmosphäre und da kommen Porno-Regisseure und Regisseurinnen aus aller Welt,
ja,
die sich dort sozusagen über die neuesten Entwicklungen unterhalten und es ist eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Also das ist tatsächlich in Deutschland das Festival, um mal zu gucken, wo es hingeht mit der Pornografieentwicklung. Und sehr empfehlenswert. Auch eine wundervolle Atmosphäre. So.
Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, in dieser Pornobranche, die sind ja auch in eine gewisse Art und Weise auch immer unglaublich entspannt. Ich meine, wenn du einmal weißt, dass du dich in der Tabuzone der Gesellschaft bewegst, dann hast du halt schnell so diesen Effekt mit lebt sich völlig ungeniert.
Ja, aber es kommt auch echt drauf an, in welcher Branche du da noch bist oder welches Genre du bedienst. Also es gibt ja Pornos, wenn man in Amerika zum Beispiel ist und sagt German Porn, dann haben die sofort eine Vorstellung. Und zwar haben sie eine ganz, ganz konkrete Vorstellung. Kennst du GGG, German Goo Girls? German Goo Girls ist der Exportschlager schlechthin. Das ist eine Münchner Firma. German Goo Girls hatte, leider ist sie mittlerweile sozusagen in Pornorente, sie hatten Betty. Betty ist der Star gewesen von GGG und Betty gurgelt Sperma. Also German Goo Girls ist sehr Bukake-lastig. Also Bukake ist ganz, ganz viel Männer mit Sperma und sehr viel Schleim und Körperflüssigkeiten. Das ist so sehr Körperflüssigkeiten zentriert,
ja,
diese Genre. Und German Goo Girls ist der Exportschlager in Amerika. Das heißt also, wenn man so 0815 Amerikaner, die mal von German Porn gehört haben, das ist so ungefähr das, was sie kennen. Und das ist, wie würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt, also da hört man jetzt nicht unbedingt, wie sehr sie da Sex positive und irgendwie sagen Frauenpower und so, weil das auch nicht die Art und Weise ist, wie dort gearbeitet wird. Das ist sehr männerlastig, die Produktion. Frauen kommen da meistens nur auf das Drehgelände, wenn sie nackt sind.
Ja.
Und das ist tatsächlich immer noch sehr macker dominiert.
Okay, ja. Verstehe.
Aber das liegt auch an dieser Art und Weise dieser Pornografie. Also das ist eine sehr harte, brutale und nicht sehr Frauen, also nicht sehr frauenfreundlich. Also ich finde es nicht. Also für mich als Frau bietet sich da nicht so viel.
Verstehe. Aber grundsätzlich siehst du das eher positiv. Also da entwickelt sich, gibt es auch eine, also es missinterpretiere ich das jetzt gerade. Also.
Ja, natürlich ist das super.
Also es tut sich was.
Ja.
Und du solltest hingehen. Was wäre sozusagen dein Wunsch?
Naja, mein Zustand? Wunsch ist, dass einfach alle Leute das oder dass erwachsene Menschen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie in irgendeiner Form auch repräsentiert sind und dass also dass sie nicht mehr das nicht mehr vorherrscht, so ich bin abnormal in meiner Sexualität, weil ich einfach, ne, also das gibt halt, es gibt Dinge, die werden von unserer Gesellschaft verboten, die sind auch tatsächlich rechtlich verboten, das sind vor allen Dingen Kinder, Tiere, Tote, aber wenn ich wenn meine Sexualität erwachsene Menschen inkludiert, die ihr Einverständnis zu dieser Praxis gegeben haben, dann sollte das irgendwie nicht als pervers oder abnormal oder so in irgendeiner Form gebrandmarkt werden. Ja. Und das finde ich, dass diese momentane Entwicklung hin zu einer differenzierten Pornografie finde ich eigentlich ganz schön, weil sich da jeder wiederfinden kann.
Porno für alle.
Porno für alle.
Tina, ich glaube, wir haben's.
Ich glaube auch.
Ja. Ja. Vielen Dank. Das war's hier bei CAI und geht bald wieder weiter mit neuen spaßigen Themen. Bis bald.